Mhm. Sommer?
Ja.
Brauchst du
Internet.
Du musst ausberechnen, kann wieder.
Ah, Biertaucher Podcast, Folge 93 am 25. Februar 2013. Mit freundlicher Unterstützung von woconnect.com. Jetzt habe ich das davor gebracht. Ja?
Der Internetagentur aus Graz.
Genau, richtig. Mit dem Gregor, Thomas,
Horst
und Florian.
Und ohne Martin.
Das hast du extra auch in den Feed reingeschrieben.
Meine Strategie, den Martin wieder in die Sendung zu holen.
Den immer langsam hinwerfen. Wieder anziehen. Du brauchst einen Politik-Fan.
Ja, ich habe sogar den Martin getroffen auf einem Kongress, aber er hat mich gesehen und sich dann unter der Ausrede, er muss am Sonntag Orangen organisieren, sofort entfernt. Also,
Sonntag Orangen.
Ja, ja.
Aber das war nicht diesmal, wo du das Interview auch gemacht hast.
Doch, aber das hätte ich eigentlich gerne mit Martin gemacht.
I see.
Es wird schon klappen. Einmal, eines Tages.
Na gut. Auflauen.
Ja, das habe ich ja. Ich arbeite daran. Ja, dann fange ich an mit meiner rituellen Frage. Habt ihr irgendwas mit großer Schöpfungshöhe selber erlebt, erschaffen, gecodet, besucht, gesurft, nachgedacht, gehört,
getratscht? Ich schlecht aus die Woche.
Ich hätte nur wieder einen Rant. Also einen kleinen.
Nur
etwas kleines Nerviges.
Ein Rent am Anfang.
Ja, wir kriegen in der Arbeit jedes Jahr Gutscheine, weil die sind ja steuerbefreit und alles mögliche, super toll. Dies ist also normalerweise immer entweder Hofer, Spar, Billa, irgendwas. Diesmal gab es irgendwelche tollen Universalen von irgendeiner Zusatzfirma, die machen Gutscheine, die in ein paar Orten genommen werden.
Okay.
Klingt erstmal besser als...
Universal klingt immer besser.
Klingt immer gut. Das Problem in der Praxis ist, es ist extrem nervig. Du weißt vorher nie, ob es funktioniert. Du gehst irgendwo hin, gibt es da die Gutscheine? Ja, aber nur, wenn du über den Betrag bist. Bei manchen geht es immer, bei manchen musst du mehr einkaufen. Und es ist bei jedem anders. Und es gibt eine Liste online, wo du nach Bezirken sortiert kriegst dann.
Okay.
Da steht nicht einfach, jeder Spar nimmt, sondern du musst schauen, in dem Bezirk, ja, der Spar dort nimmt's.
Ah, das wird drin. Das ist nicht kettenmäßig aufgeschlüsselt, sondern filialmäßig.
Es steht nicht drinnen. Wahrscheinlich nimmt es jeder Spar, aber...
Sicher ist man sich nicht.
Spar ist ja auch, glaube ich, die Kette ist auch irgendwie sehr lose. Da können die, glaube ich, die Leute selber auch mehr machen, also die Filialleute.
Wer keinen Gourmet-Spaß.
Oder McDonald's. McDonald's ist ein Franchising, da soll es überall gehen, aber wer weiß.
Da gibt es ja auch die Unterschiede, die Franchise-Leute und die zum Mutterschiff gehören bei McDonald's, habe ich mir sagen lassen.
Ah.
Ja, das ist auch ein qualitativ...
McDonaldiger als die...
Ja, da gibt es auch bessere... Also,
bessere Burger.
Naja, nicht bessere Burger, aber ich habe mir sagen lassen, dass es da auch qualitativ von der Anstellung und Arbeit besser sein soll. Ja. Aber das ist... Nicht gesichertes Wissen.
Cool.
Aber ja, und jetzt wie kannst du es einfach nur durch aussitzen, oder?
Ja, ich kann die Bar, wo ich es weiß, kann ich es nochmal auszahlen, aber.
Okay.
Es ist. Ich versuch's bei den meisten Geschäften nicht einmal.
Also du hättest lieber echtes Geld, verstehe ich.
Echtes Geld ist immer besser, oder gibt es die Steuervorteile nicht
mehr. Das ist ja das Problem. Curse es gibt you universal, wer auch immer du bist.
Ja, universal ist auch keine Lösung für alles.
Ja, scheint so. So. Ja. Thomas.
Thomas, genau.
Zum dritten Mal da, du warst unser allererster Gast im Podcast.
Yay. Ja, herrlich.
Und für die, die dich in der Zwischenzeit noch nicht kennen, du bist ja immerhin Hauptprogrammierer von Cheapoder.
Genau, ein Podcast-Client für verschiedene Plattformen. Cheapoder.org, also GPODDER.org, aber ich glaube, ihr macht sehr schöne Shownotes mit Links und so weiter, wo das dann drinnen steht. Genau, und damit kann man halt Podcasts, so wie zum Beispiel einen Biertaucher-Podcast, anhören und abonnieren und runterladen.
Und du hörst selbst deine Podcasts auf Cheapoder?
Genau, am
N9. Oder probierst du auch so zur Marktbeobachtung andere Podcast-Catcher aus?
Puh, nein, so viel Zeit habe ich leider nicht, aber... Verbesserungsvorschläge werden gern angenommen.
Aber ihr seid jetzt, Cheapoder ist jetzt schon mehr als nur ein Client, eine Cross-Plattform, weil ihr habt jetzt auch diese Web-Plattform schon seit einiger Zeit und ausgebaut auch.
Genau, ja, das hat sich als Studentenprojekt ergeben auf der TU und hat sich dann weiterentwickelt und momentan der Stefan Kögel arbeitet da sehr viel dran. Also der ist jetzt quasi der Maintainer vom Webservice, optimiert das, erweitert das, neue Features. Und auch andere Clients verwenden jetzt das cheapoder.net Webservice, um Episodeninformationen und so weiter zu synchronisieren mit dem Client.
Was ja noch praktisch ist, das ist zum Beispiel ein linker Fuß. Ich habe einen, ich sage es jetzt nicht, einen bösen proprietären Podcast-Client. Und jetzt, wo ich das Tablet habe, wird es natürlich irgendwie sehr lästig, meine Podcasts zu organisieren, weil es sehr ungemütlich ist, am Phone einfach RSS-Feeds reinzupixeln, weil da bist du am Handy, hast den kleinen Webbrowser und dann musst du diese Url irgendwie rüberschupfen und Podcast rein, alles sehr ungemütlich. Da wäre vielleicht chipo.org eine Lösung einfach, um
genau
seine zu verwalten. Fällt da auch ein OPML raus, wenn man möchte, kann man so exportieren?
Kann man auch, ja, kann man OPML exportieren pro Gerät oder für alle deine Subscriptions. Also die Idee bei chipo.net ist, du hast verschiedene Geräte und die kannst du dann entweder miteinander synchronisieren oder nicht. Weil du zum Beispiel auf dem Laptop Videopodcasts haben willst, aber auf dem Handy nur Audio-Podcasts oder nur ein bestimmtes Subset von Subscriptions.
Super. Merkt es sich auf Spielstände von einzelnen Episoden?
Ja, sofern der Client das unterstützt. Also ja, das Webservice unterstützt. Das
muss cheap oder Client sein.
Genau, das muss ein Client sein, der unsere offene API unterstützt. Und dann kann man auch ganz genau sagen, dieser User hat jetzt auf diesem Gerät diese Episode von Minute 7 bis Minute 13 abgespielt. Und das können wir dann auch aggregieren und zum Beispiel dem Publisher anzeigen.
Sehr cool. Ja, das ist dann nämlich wirklich gemütlich. Was tut sich jetzt? Was ist jetzt das Aufregendste in der Entwicklung? Bist du gerade intensiv am Entwickeln bei Chipoder? In welche Richtung geht's?
Momentan geht es ein bisschen in Richtung Ideen für Chipoder 4, für die nächste große Version. Da wird es vor allem darum gehen, das Ganze ein bisschen schneller zu machen, weil die Python-Variante ist vor allem dann auf mobilen Geräten ziemlich langsam manchmal. Und da ist sinnvoll, wenn man Teile vielleicht neu schreibt, optimiert in C oder C++. Und da gibt es teilweise schon ein paar Entwürfe, wie das dann wirklich schneller geht. Und das bringt natürlich auch auf anderen Plattformen was, aber auf die mobilen Geräte merkt man es halt am stärksten.
Ja, also da muss man...
Ist etwas Ähnliches wie Push von Podcasts geplant, also dass du ein Gerät anfängst zu hören und dann irgendwie sagen kannst, welche Geräte sind sonst online von deinen Clients und pushe dorthin ab der Position?
Das sollte normal funktionieren, aber macht es noch nicht. Also momentan fragen die Geräte selbst den Service immer, was die aktuelle Position, geben mir die neuesten Aktionen pro User.
Das heißt, du kannst zwar irgendwo pausieren auf dem einen Gerät und woanders hingehen und klicken Play, aber du kannst nicht vom Handy aus sagen, dass er auf der SD-Anlage auf einen anderen Client abspielen soll.
Nein, wobei der Stefan hat ein Plugin geschrieben für Chipboard am Desktop, mit dem du, ich glaube, Sonos-Geräte ansprechen kannst oder so. Also sind so eine Art von Headless Music Player
Dings. So diese Airplay-ähnlichen Sachen.
Genau, sowas in die Richtung. Das heißt, du kannst dann einfach über das Netzwerk sagen, ich streame auf diesen und diesen Lautsprecher und das geht dann auch. Aber so direkt gibt es das, zumindest mit dem Webservice nicht.
Ah, okay, also braucht man 2 Klicks mehr noch.
Ja.
Ja, aber auch okay.
Aber kannst du ein Patch schreiben und dann submitten?
Wenn ich die Zeit finde.
Das alte Problem. Ich habe dich ja am Twitterer da. Es klingt so beängstigend, aber ich habe letztens irgendwann mal gelesen, und letztens ist gut, vor 1-2 Monaten, dass du dich gefreut hast, dass sich auf GitHub was tut, nämlich im Android-Repository für Chipoder. Kann das sein oder irre ich mich da?
Genau, ja, also es hat dieses Semester, im Wintersemester, ein Studentenprojekt gegeben auf der TU, mit Leuten, die wir ein bisschen kennen, über das Chipoder-Projekt auch, und die haben einen Android-Client für chipoder.net gemacht. Yes. Und das gibt es ja auch schon im Play Store unter Detlef Chipoderson.
Wirklich wahr? Das muss man aufschreiben.
Ist noch nicht komplett fertig, ist noch nicht ganz funktionsfähig. Kann natürlich sein, dass Bugs drinnen sind, so wie bei jeder Art von Software. Aber das Ganze ist Open Source unter GitHub verfügbar und kann man auch dann mitentwickeln. Und es gibt auch schon eine riesige Issue-Liste. Also auch hier, wenn Android-Entwickler irgendwas beitragen wollen dazu, sicher Möglichkeit.
Ja, super. Du wirst ja wahrscheinlich nicht so viel beitragen, aber so wie ich dich einschätze, hast du nicht so viel Lust, auch für Android und Java sich so reinzutun.
Genau, momentan ist halt so, dass ich nicht auf Android wirklich entwickle und dadurch bringe ich mir das sehr wenig ein momentan. Vielleicht wird es mit dem C-Core vom Chipboard-Programm, also mit dem Parsing, dann irgendwie zusätzlichen Support für Android geben, aber so richtig alles komplett in Java zu schreiben für Android ist jetzt nicht so das, was ich mir als schöne Aufgabe vorstelle.
Hast du eine andere Plattform irgendwie, die für dich interessant ist, für die du dir vorstellen könntest zu entwickeln? Ich denke jetzt so in Richtung Tyson oder so, oder?
Diese über Tizen gibt es nicht wirklich viele Informationen. Die sind irgendwie so Open-Entwicklung im Sinne von alle paar Monate mal irgendwas über die Mauer werfen. Mhm. Und da gibt es
nicht grundsätzlich mehr HTML, JavaScript basierend.
Genau, also noch das, das ist ein Punkt. Die Haupt-API ist der HTML5 und JavaScript. Mhm. Die sharen, soweit ich weiß, auch teilweise APIs mit Mozilla Firefox OS, sofern das halt Sinn macht. Also Device-APIs wie Sensoren oder Telefon, SMS-Ansteuerung, solche Sachen. Es gibt anscheinend auch eine Native-API, aber das ist irgendwie nur jetzt seit dem letzten SDK-Release irgendwie kurz herausgekommen. Ich habe auch nicht wirklich Informationen, wie das im Detail ausschaut. Also Tizen ist irgendwie so momentan, kann man nicht viel dazu sagen.
Ja, nicht so offen zu sein wie gewünscht und ja. Halt auch kein QML, QT, sondern eher JavaScript HTML5. Ja. So wie das Firefox OS ist ja auch so aufgestellt, oder? Ja. Gibt es jetzt noch so ein QML, QT, Mobile OS?
Selfish.
Nemo. Genau, Selfish. Ich bringe es immer durcheinander.
Oder
Selfish.
Oder mehr, wie, welches ist es? Welches?
Memo gibt es nicht mehr, oder?
Nein.
Es gibt verschiedene Projekte da. Also es gibt zum einen mehr. Das hat ganz früher, glaube ich, mal für MIMO Reconstructed gestanden. Steht jetzt einfach nur mal für mehr wahrscheinlich. Das ist halt so quasi der Linux-basierte Core und die ganze Hardware-Adaptierung für verschiedene Geräte, wo man dann mal ein Basis-Linux-System hat. Und darauf aufbauend gibt es dann verschiedene Projekte. Zum Beispiel Nemo Mobile, das ist so, was irgendwie von Migo herausgekommen ist, läuft am N9, am N59. Mhm. Dann gibt es eben dieses neue Sailfish OS, wo die Firma Jolla dahinter ist.
Genau, das sind Ex-Nokia-Leute.
Und die arbeiten jetzt an einem neuen System, das ist eben Qt-basiert und verwendet auch QML. Und das System heißt Sailfish OS und baut auf mehr auf.
Okay. Lass uns noch zusammenlegen. Wie offen sind die? Also das irgendwie im Blick, ob die, sind die auch so, wir entwickeln und werfen dann was über die Mauer?
Nein, die machen das eigentlich alles sehr sauber und schön. Okay. Die arbeiten zum Beispiel, also das Nemo Mobile Projekt zum Beispiel einfach auf GitHub, github.com/Nemo Mobile. Mhm. Da finden sich die ganzen Komponenten. Das Mehrprojekt ist auch offen. Was halt da closed ist, sind teilweise Sachen wie Hardware-Treiber, aber das hat man halt im mobilen Bereich eigentlich eh überall, zumindest auf ARM-Geräten, dass da eigentlich nie komplette freie Treiber gibt.
Der Hersteller auch selbst keine Chance oft.
Genau, ja.
Also was verbaut wird, kriegt aus China die Bauteile.
Hardware ist natürlich schwierig.
Aber ich meine, das ist das Beste, was man momentan in der momentanen Situation, glaube ich, machen kann, einfach sowas wie mehr, das ist alles offen, bis auf die proprietären Treiber. Also auf die Hardware-Adaptierung und darauf aufbauend dann vielleicht auch wieder Closed-Source-UIs, aber prinzipiell die Middleware und das Basissystem ist Open-Source.
Also für Entwickler dann interessant in diesem Kontext.
Cool. Ja, die zwei anderen Systeme, die man noch erwähnen könnte, ist halt BlackBerry 10.
Ah ist ja, halt die haben wir jetzt auch
geschlossen.
Vor zwei Wochen oder so.
Ja, ist auch QML-basiert und alles, aber...
Von ehemals Ring, die heißen aber jetzt auch BlackBerry, oder? Oder die BlackBerries.
Die haben sich jetzt auch BlackBerry genannt.
BlackBerry 10.
Weil sie nicht mehr in Motion sind.
Genau.
Oder nicht mehr researchen, wer weiß. Ja, ja. Naja, aber die sind auch ziemlich geschlossen.
Ja, die sind super zu. Und was die haben ja, die ja genau, sie sind eh nicht so schlecht weggekommen.
Ich habe cool ausgeschaut. Also.
Sie haben halt sehr, von der UI haben sie halt sehr viel, zum Beispiel vom M9 und so weiter, das ist das ganze Swipe UI. Sprich, man hat jetzt nicht irgendwie einen Menü-Button oder einen Zurück-Button und muss auf den klicken, sondern kann einfach mit den Fingern links und rechts vom Bildschirmrand zum Beispiel wischen. Swipen. Und dadurch ist die Bedienung viel einfacher. Also die Leute, die das vom N9 vielleicht kennen, wenn nicht einfach mal BlackBerry 10 die Videos im Internet anschauen, da kann man sehen, wie das funktioniert, wenn man iOS oder Android gewohnt ist, wo das ja nicht so ist.
Also nicht mal einen Home-Button oder so. Also es ist schon, ist ein bisschen am Anfang sicher. Ja, aber Lernkurve. Ich habe gehört, bei einem Testbericht oder so, sie haben wenigstens dafür so einen Lernwizard ganz am Anfang. Ich glaube, sonst wäre man schon verloren halt mit
der aber im Grunde, wenn man es, das hat man innerhalb von ein paar Minuten.
Es ist halt so wie Mausgesten. Wenn man Mausgesten mal kennt und weiß und im Browser oder so.
Dann es ist halt relativ intuitiv, weil du hast irgendwas und du weißt, dahinter ist dein Desktop.
Du musst
es machst du? Schiebst es zur Seite, schiebst es weg.
Ach so meinst du, dass es direkt dann mit dieser Aktion auch so verknüpft ist. Ja.
Und auch das Selfish OS basiert auf diesen Gesten, die man auch ähnlich wie bei meinem neuen Arbeit, ein paar eigene Ideen natürlich reinbracht, wie man halt so von links und rechts swipen und rauf und runter swipen. Also wird sehr viel herumgewischt.
Wir werden wischen ohne Ende.
Es wird immer gewischt. Aber also ich finde das eigentlich sehr intuitiv. Ich weiß nicht, wie du verwendest das ja auch?
Das im neuen, ja. Ich weiß nicht, wie es bei Sailfish ist. Da kommt ja noch mehr dazu, dass man bei den... Man hat immer so einen Taskmanager, also man sieht, welche Anwendungen offen sind und die hat man kleine Icons, so wie die Übersicht bei, wie hat es geheißen, bei Exposé oder so. Mhm. Dort kann man noch zusätzlich jetzt auch kleine Interaktionen machen, indem man noch an die Seite swipet und dann einen Button hat, zum Beispiel für Pause oder weiter beim Musikplayer.
Okay,
also man muss nicht in die Anwendung wechseln dafür.
Das ist natürlich neat, ja.
Das könnte ziemlich praktisch sein.
Übrigens für alle Linux-User, heute ist das Sailfish SDK herausgekommen. Mhm. Das heißt, unter Linux kann man sich schon das SDK runterladen und da gibt es einen kleinen Emulator, wo man das ganze Sailfish dann ausprobieren kann.
Ah, schön.
Ist das auch ein Coemo-basierter Emulator oder etwas Schnelleres?
Das ist, glaube ich, ein VirtualBox-basiert. Aber kann ich jetzt nicht genau sagen.
Ist das der alte Android-Emulator?
Nein, es startet ziemlich schnell. Das Tolle ist auch, sie haben das ganze Cross-Compilen in einer eigenen VM, das heißt, statt eigentlich die SDK-VM, das ist eine virtuelle Maschine, die ganzen Cross-Compiler und so weiter beinhaltet und die Toolchains. Und dann hast du noch zusätzlich die Emulator-VM, wo dann das Sailfish OS direkt drin läuft. Und das Ganze ist dann mit Qt Creator verbunden, das heißt, man hat eine sehr schöne IDE, wo man dann das Ganze zusammenklicken kann, das SDK starten und dann den Emulator starten.
Cool, also eine volle Umgebung sozusagen. So.
Ja, und eins fit? War noch, ja. So. Das omnipräsente Ubuntu OS.
Du sagst das. Das ist ja.
Nee, man muss es erwähnen. Ja, man muss es ja erwähnen, der Fairness halber.
Was?
Problem ist, die sind halt auch wie Tizen, sie werfen mal irgendwann über die Mauer. Und jetzt einmal den Brief hier haben sie mal kurzfristig, ist da, jetzt können sie es anschauen.
Wir könnten es uns installieren, Horst. Wir könnten es uns auf unsere Nexus S schmeißen.
Wenn sie es nicht mehr braucht, das Gerät nachher,
ja. Erst draufschmeißen, dann
ja, ich bin nicht dazu gekommen, mir das genau anzuschauen. Es ist Unity-Zeug irgendwie. Es ist QML, glaube ich, aber...
Das wäre noch eh, aber QML ist doch eh eine...
Ja, muss man wieder schauen, was sie dahinter verwenden. Wenn sie wieder eigene Components verwenden, muss sie wieder die GUI dort komplett alles neu machen. Das ist.
Soweit ich gesehen habe, verwenden die bereits Qt 5.
Das ist immer gut.
Aber sie verwenden, zumindest in dieser Tablet- und Phone-Variante, dieses Ubuntu Toucher, wie sie das nennen, was jetzt letzte Woche da rausgekommen ist, keinen X-Server mehr, auch kein Wayland, sondern sie verwenden so ein eigenes Qt-Plattform-Plugin, das den Surface-Flinger von Android verwendet. Also quasi die.
Also sie haben doch die Android-Version genommen.
Die Android.
Da haben sie auch ewig nicht gesagt, was ist. Sie sagen ja überhaupt nicht mehr, was sie tun.
Ja, obwohl da war, genau. Man hatte die letzten News, weil sie überlegen, ob Wayland oder was anderes.
Wayland war ja nicht schnell genug, nachdem sie nicht irgendwie nicht unterstützt haben, die Entwicklung.
Ich kann sie insofern schon verstehen. Ich meine, einen voll full-blown X-Server will man nicht haben.
Ja.
Wayland ist noch nicht bereit, haben sie aber auch selber nichts beigesteuert.
Sie haben schon, verweisen nicht, wie lange haben sie angekündigt, sie werden Ubuntu in 2-Version oder so
auf
Wayland umstellen.
Wäre aber auch die Frage, ob Wayland das Richtige für mobile Plattformen war, weil das war nicht das Mission Statement von Wayland. Also vielleicht auch keine
geeignete. Ja, Wayland ist halt, aber dort ist es halt sehr eher lightweight, deswegen soll es dafür auch geeignet sein.
Ja, sollte, hätte, wie auf jeden Fall. Bleibt da nicht mehr viel übrig.
Es gibt ja auch im neuen läuft ja auch ein X-Server und das geht eigentlich recht flott für die Hardware. Nicht. Also das sollte nicht das Problem sein, man muss halt optimieren und abspecken, aber funktionieren würde es. Ich glaube auch nicht, dass Ubuntu jetzt diesen Surface-Flinger auf anderen Plattformen verwenden wird. Das wird einfach schätze ich mal sein, dass vielleicht temporär oder auch permanent einfach für diese mobilen Geräte sind.
Nein, angekündigt wurde es ja irgendwie, sie wollten dass das Basisding überall gleich ist. Sie haben irgendwie angekündigt, wenn es dann eine Plattform wird, die überall denselben Unterbau hat, auf Computer, also auf Desktop, am Laptop, am Tablet, am Smartphone. Aber mehr so Marketing-Bla.
Hast du das Tablet-Video gesehen? Da hat er sich ja wieder herrlich präsentiert, der Herr Shuttleworth. Mit so
nein, hat er sich so hingestellt.
Wieder Johnny Ive von Apple schaut er aus irgendwie, diesmal mit Seitenscheibe und mit einem Peace-Zeichen auf seiner Gürtelschnalle und erzählt irgendwie so. Es ist amüsant anzuschauen und du hast vollkommen recht, ich erwähne es nur deswegen, weil er eben auch, da siehst du dann halt, und Ubuntu wird auf einem Fernseher laufen und auf ihrem Smartphone.
Ja, das Ubuntu-TV haben sie auch schon vor ewigen Zeiten mal gesagt.
Klar, aber es kommt natürlich in diesen Videos überhaupt nicht raus, wie die dann zusammenhängen. Und ich glaube, das ist ihnen dann auch selbst noch nicht so klar. Also Unity ist, wenn du mich fragst, halt mehr so diese Designsprache. Man hat halt überall diese Seitenleiste oder so. Und wie das dann genau miteinander vereint wird oder am selben Code, das ist alles, muss ich halt Canonical selber Gedanken machen.
Ja, ob sie überhaupt einmal überall zum Beispiel QML verwenden, ja. Weil sonst hast du wieder, ist nicht wieder für unterschiedliche Plattformen, wo du X entwickeln musst. Das ist ja auch nicht optimal.
Ja, naja, zumindest bei Tablets und Phones wird es halt gleich sein, so wie bei diesen iOS-Geschichten und die anderen Sachen. Es ist halt die Frage, wenn man versucht, ganz einheitlich zu machen, wie bei Microsoft, die es auch nicht geschafft haben, weil sie auch ihre Art-Plattform haben, ihre AT-Sachen. Also dann wird es auch nicht einfach, weil man weiß ja eh nicht, welche Richtung man da gehen soll.
Ja, wobei, naja, bei Microsoft war es ja auch eher einheitlich, dass du überall dieselbe GUI mal als Hauptding hast. Aber sie können, wenn sie überall dasselbe Toolkit zum Beispiel einsetzen...
Wäre schon was geworden.
Ja, also Microsoft wollte ja überall .NET machen, das dann überall gelaufen wäre, halbwegs gleich. Wäre vom Ansatz wahrscheinlich nicht mehr so schlecht.
So wie Java.
Das funktioniert ja auch echt gut.
Ne? Naja, .NET funktioniert auch noch immer besser, aber auch nicht optimal.
Die das richtige ist noch Cross-Plattform-Plattform momentan ist einfach wirklich HTML und JavaScript, stimmt, weil so. Einen Browser hast du überall. Natürlich kannst du damit nicht alles machen.
Ja, es aber ist halt wieder so eingeschränkt wie Java. Du hast halt irgendwie dieses kleinste Subset an Features. Ja.
Es ist ja auch Ding, auch dieses HTML5 JavaScript-Kombination. Ja, kann man machen, Cross-Plattform oder so, aber im Grunde ist dann eine elegante, nativ programmierte, also wenn man sich jetzt anschaut, die ganzen Programme iOS und Android.
Ja, es integriert sich nichts
da. Ja, man muss dann doch wieder die Code schlucken im Grunde und Code neu schreiben.
Das ist aber vor allem ein Fehlen von APIs.
Ja.
Das ist, ich meine, abgesehen von Sachen wie Spiele, wo es vielleicht eben mit WebGL ein bisschen schneller geht, du kannst momentan einfach sehr schlecht Musik abspielen in einer Weise, die dann von der Latenz her okay ist und so weiter. Oder auf die Kamera zugreifen. Diese APIs kommen halt schon langsam mit Firefox OS, was wir schon erwähnt haben. Und
kurz, ja.
Und der Tizen wahrscheinlich auch, wobei das weiß ich natürlich wieder nicht. Aber
ja, das irgendwas muss kommen.
Beim Web ist halt momentan im Browser bist du einfach gesandboxed und hast keinen Zugriff auf die Kamera des Gerätes. Und wenn du dann irgendein Programm machen willst, das irgendwie mit der Kamera interagieren soll, kannst du das momentan nicht machen.
Ja, wobei das Problem dann halt sein wird, eher vielleicht mit den APIs, wenn das im Browser läuft, das eine ist eine lokale Plattform, also lokal, das andere ist im Web, ob du das dann sicher auch wirklich trennst, dass dann nicht die Web-Applikation dann auf dieselben APIs auf dein Gerät zugreift, so wie es die Java-Plugins momentan immer haben. Dass sie immer wieder ausbrechen, sich aus echte Applikation ausgeben. Damit kämpft der Java ziemlich.
Also so wie ich das verstehe, hast du die Möglichkeit, das im Browser laufen zu lassen und halt ein Subset von allen APIs zu verwenden. Oder dann diese Website lokal zu installieren über irgendeine Art von Prozess im UI. Und wenn du das dann installiert hast, kann dann das Programm auf die zusätzlichen Features, wie zum Beispiel Kamera.
Okay, das heißt, es wird dann nicht mit einem normalen Browser gestartet, sondern nur dieselbe Rendering Engine und so weiter, aber ein eigener Programmlauncher.
Genau.
Verwendet, der dann die Rechte auch irgendwie getrennt hat und nicht, dass es irgendwie integriert im Browser ist.
Ja, also zumindest bei Firefox OS ist es so, das verwendet alles die Gecko Engine, aber aus Betriebssicht und aus UI-Sicht ist das ein eigenes Programm.
Mhm. Interessant.
Ja. Gecko Engine. Ja, das ist auch. Naja, da fällt mir ein übrigens. Aber mit Gecko Engine und Engines überhaupt. Jetzt anscheinend ist jetzt Firefox und Internet Explorer anscheinend die letzten Browser, die kein WebKit verwenden. Opera will auf
Opera WebKit. Opera hat aufgegeben, ja.
Und V8, wie heißt's?
Die Engine, die sie verwendet haben. VP8. Oder war das nicht der Videocodec?
Eins von beiden. V8 war der Video,
also VP8. Der V8 ist, glaube ich, ist nicht die Engine, die JavaScript-Engine von Google. Die
ja, genau. Eins von beiden.
VP8 ist der Videocodec.
Ach so, ja.
Und Opera.
Das war sie nicht mehr. Also, das weiß ich.
Die Namen. Ja, die Internet Explorer, die Engine hat ja auch einen Namen. Keine Ahnung.
Ja, schade, dass die eingestellt haben. Die haben ja immer ganz gute Rendering-Engine und Flot irgendwie
dahinter. Ja, andererseits, wenn sie die Verbesserungen irgendwie dann sich einbringen in WebKit, was sie nachher machen werden, kommt das mehr Leuten zugute.
Ja, man hat zumindest...
Und das ist dann eine freie Engine, die auch wirklich überall verwendet werden kann.
Ja, also man hat auch den Vorteil, man muss jetzt auch nicht mehr für Opera getrennt als Webentwickler testen, was ja dann halt auch immer so eine Sache war, wenn man das überhaupt gemacht hat. Meistens wahrscheinlich so, naja, Opera, schauen wir mal, dass es halbwegs funktioniert.
Ja. Also ich habe Opera Mobile auch am Ende, ist schnell und alles, aber manche Sachen funktionieren dann wieder nicht gescheit, weil es nicht integriert ist. Also irgendwie Copy-Paste, also ich kann nichts pasten, in die, keine URL pasten.
Also, ja. Also wie ich angefangen habe im Internet, habe ich ihn geliebt, den Opera. War nämlich der erste, der Tab Browsing gehabt hat von den Browsern und auch diese Mausgesten. Also da war ich richtiger Fan. Ich glaube, es sind eben auch irgendwelche furchtbaren Fanboys-Postings von mir zu lesen, in Foren, die weggecached worden sind.
Ein Opera nicht so closed, ja.
Ja, definitiv, gebe ich da. Ah, eine Side-Frage habe ich noch. Wie schaut's aus mit Python unter Android? Kann man da alles ansprechen? Läuft das performant? Ist das ein Weg, überhaupt Programme zu schreiben? Oder?
Man kann Programme schreiben. Es gibt auch Pygame, also die SDL-Bindings für Python, mit denen man Spiele machen kann. Ich glaube, mit Pygame wirst du eh auch viel machen. Ja. Und das funktioniert, das gibt's. Native Integration halt nichts. Also es gibt nichts, wo man wirklich so Android 4 UIs machen kann, das dann genauso ausschaut. Außer man bastelt sich alles nach und stellt das nach, dass so ausschaut, als ob. Aber man kann nicht wirklich das machen. Was auch gibt, ist Kiwi, K-I-V-Y, kiwi.org. Die verwenden OpenGL, ES, und die haben halt so auch Multitouch-Support und so eher ein gedacht GUI für genau, Python, ne? Ein so. GUI-Toolkit. Und die haben auch Support für iOS und Android. Also das cool. wäre eine Möglichkeit.
Da könnte man sich was zusammenbasteln und die hätten schon diese Multitouch-Sachen
genau.
eingebaut.
Aber schaut dann auch nicht nativ aus, sondern hat wieder den eigenen Stil. Aber falls man einfach nur mit Python was machen will, wäre das vielleicht ein gangbarer Weg.
Vielleicht setze ich ja jemand mal hin und macht irgendein HoloUI-Toolkit dafür.
HoloUI?
HoloUI, das ist der Name von dem jetzigen Theme von Android. Okay. Genau.
Damit jetzt nativ aussieht. Ja, das ist, haben die ganzen Hersteller nicht wieder eigene Themes?
Ja, es kommt drauf an, ja. Man will auch nicht für alles. Zum Beispiel, es ist ja so dunkel, das HoloUI. Also für meinen Twitter-Client, das würde mich depressiv machen, wenn das so nativ aussehen würde.
Also ich wechsle immer auf die, weil auf N9 gibt es meistens immer so den Light- und Dark-Theme. So
genau, Standard. Richtig.
Ich nehme immer den Dark, weil mit dem OLED-Display hast du spart schon.
So ah ja, stimmt, du sparst aktiv Strom.
Es ist weniger Helligkeit und es leuchtet auch wirklich weniger.
Okay, den Vorteil habe ich nicht mit meinen super LCDs. Die strahlen, was geht.
Horst. Habt ihr ausgenördet?
Vorerst.
Vorerst. Dann werfe ich kurz nur einen Teaser ein. Ich habe im Anschluss an diesen Podcast ein Interview. Ich hoffe, du schneidest es dann dazu. Und zwar vom Gemeinwohlökonomie-Kongress, der dieses Wochenende in der BOKU war. Mhm. Und ich war nicht dort. Ich wollte nämlich nur den Martin treffen, der dort war, und mir von ihm erzählen lassen, was dort war. Und er hat dann aber geflüchtet mit seiner orangen Ausrede. Und ich habe dann... Das lässt mir keine Ruhe. Und ich habe dann einen Teilnehmer interviewt, der extra von Deutschland hergefahren ist, einen Nikolai. Und der erzählt also über Gemeinwohlökonomie im Allgemeinen, über den Kongress im Besonderen. Mhm. Und es ist interessant, das kommt im Interview nicht ganz raus, aber er ist auch bei Open Source Ecology Deutschland. Das ist dieses Projekt.
Haben wir schon mal berichtet, oder?
Ja, das sind die in Amerika, die so ein Open Source Traktor und Dorf und Ziegelpresse und alles bauen. Super. Und da versuchen jetzt halt in mehreren Ländern Leute Vereine zu gründen, um das eben nachzumachen und dieses Modell halt zu verbreiten. Mhm. Aber darum geht es in dem Interview jetzt nicht in erster Linie. Da geht es eher um den Kongress und um Gemeinwohlökonomie.
Alles klar.
Sie hören das Interview im Anschluss, also nach den Bitcoin-News, nehme ich an.
Genau, richtig. Zuerst Gespräch, dann Bitcoin-News, den wir ja diesmal wieder am Start haben, kann man jetzt schon ankündigen. Wir freuen uns sehr.
Ja.
Die machen jetzt ein bisschen Konzeptänderung, unsere Bitcoin dann nämlich. Also,
ich habe es noch nicht gehört, ne?
Ja, sie wollen jetzt ihre Sprecherbasis breiter aufstellen. Letztes Mal war schon
Markus
dabei. Und jetzt möchten sie es, glaube ich, so ein bisschen aufteilen.
Okay.
Und es wird spannend auf jeden Fall. Das kann man sich immer wieder anhören.
Na gut, dann habe ich eine Frage an den Thomas, wenn wir ihn da haben. Thomas, erzähl doch mal, du warst im MetaLab mit dem leibhaftigen Tim Pritloff.
Ja. Ah, du hast ja das angeschaut, sehr gut.
ja. Und ihr habt da in der Bibliothek vom MetaLab euch zurückgezogen und alle tiefsinnig in eure Laptops geschaut.
Und auch miteinander gesprochen.
Ach so, also das haben wir so als Kurzzeitbeobachter nicht ganz mitgekriegt. Wir haben alle nur so gemurmelt.
Genau, also wir haben uns über das Podlove-Projekt, also das ein Projekt von, glaube ich, von Tim initiiert, soweit ich weiß. Und da geht es halt darum, zusätzliche Features einzubauen und das Ganze, die Publishing-Story vom Podcast zu verbessern und zu erleichtern.
Also wenn du jetzt nicht Nerd bist und dich mit dem Computer nicht sehr auskennst, sondern nur einfach deinen Inhalt.
Genau. Hier, wenn jemand gute Inhalte hat, wie bringt man am besten rein, Best Practices, wie kann ich den am besten verteilen? Ich glaube, ihr verwendet ja auch dieses BitLove.
BitLove, ja.
Genau, BitTorrent-basierte Verteilungssystem.
Mhm. Meistens, wenn es funktioniert.
Die richtig verstehe, Florian, BitLove tut unseren Feed graben, ne?
Genau, der holt sich alles, nur sie stellen anscheinend alle paar Tage die XML-Parser um und dann funktioniert immer die Hälfte. Ah. Oder nicht, manchmal kommt es auch doppelt auf.
Also, das muss sich noch stabilisieren.
Ja.
Ja, und ich. Also, und ja, was dann auch noch gibt und im BitLove-Projekt drin ist, sind zum Beispiel Spezifikationen für so Erweiterungen wie Simple Chapters. Sprich, momentan gibt es eigentlich keine wirkliche Möglichkeit, Kapitelmarken in Podcasts zu platzieren, außer man verwendet jetzt MP4 und irgendeine proprietäre oder irgendwelche Tags, die vielleicht nicht von jedem Programm lesbar sind.
Ja, man sieht und das da relativ oft eine genaue Zeitangabe, dass die Leute sagen, ab Minute 3:17.
In den Shownotes meinst du?
Ja,
ja. Aber Shownotes, da muss man manuell draufschauen und sagen, okay, ich spule jetzt dahin. Wenn es sowas geben würde, wie die Simple Chapters, das heißt, wenn die Podcast-Autoren, das wäre in dem Fall auch ihr, eure Kapitelmarken wirklich reingibt in den Feed oder halt irgendwie anders mitschickt, dann kann man im Podcast-Programm, wie zum Beispiel im G-Podder, das schön anzeigen und der Hörer kann dann im Player sagen, ich will jetzt die ganze Nerd-Geschichte zum Beispiel überspringen und gleich direkt zu den Bitcoin-News gehen direkt zum Interview gehen. Ohne jetzt in den Shownotes zu suchen und dann manuell hinzuspringen.
Ein Traum. Als Podcast-Hörer.
Und das ändert aber nicht den File direkt. Also der Audio-File bleibt, wie er ist, sondern das ist nur praktisch eine Datei, die ich dazugebe im Feed.
Ja, also das wäre eine Möglichkeit. Es gibt dann auch verschiedene Tagging-Formate. Mhm. Der Vorteil natürlich ist zum Beispiel, also wenn man das im Feed hat und nicht in der Datei, falls du die Datei nie runterlädst, sondern immer streamst, weil du zum Beispiel jemand zu Hause sitzt und super schnelles Internet hast, dann müsstest du für die Metadaten wahrscheinlich die komplette Datei trotzdem runterladen, um die Kapitelmarken zu bekommen. Wenn die Kapitelmarken extra liegen, kann der Podcast-Programm das jetzt schon parsen und dann einfach den Stream direkt dorthin schicken, ohne jetzt die Metadaten
zu bekommen. Das kriegt natürlich einen Vorteil,
Andererseits ist dann halt die Audiodatei an sich hat dann diese Kapitelmarken nicht.
Aber ja, vielleicht doppelt gemoppelt.
Mhm. Genau, man kann auch beides machen.
Ja. Müssen wir sich noch ein Überformat machen, irgendein Target Z, wo da beides drin ist.
Aber Auphonic macht das ja schon. Ich verwende das ja auch.
Ja, richtig, genau. Und ich habe schon gehört, dass sie das machen. Die haben, die machen das mit MP3-Dateien. Und haben sie das selber sich jetzt erfunden, dieses Kapitelmarken-Tag-System, Metadatensystem, oder war das eh schon vorhanden und sie setzen es jetzt einfach ein?
Soweit ich weiß, und da kann ich wahrscheinlich auch falsch liegen, ist es so, dass sie einfach, du ladest entweder eine Textdatei hoch, in einem bestimmten Format und sie schreiben dann die verschiedenen Audioformate, die du mit Auphonic generierst, mit möglichst standardkonformen Tags raus. Also ich glaube, für Vorbis gibt es vielleicht was, was standardmäßig ist, für MP3 glaube ich auch, für MP4 gibt es ganz sicher was und die Alternative ist dann halt einfach, das in den Feed schreiben oder eine Textdatei wieder zu generieren, die dann vielleicht irgendwas anderes in ein anderes Programm lesen kann.
Aber interessant, super. Und der Vortrag von Tim BitLove gegenüber BotLove, das ist ja eigentlich ein Plugin für WordPress, oder? Also für so eine Blogging-Software, oder ist das was ganz Eigenes?
Das ist eigentlich das BotLove ist eigentlich ein Schirmprojekt und das hat verschiedene Projekte, wie zum Beispiel BitLove, BitTorrent-Plattform. Dann gibt es noch eben zum Beispiel so Spezifikationen wie die Simple Chapters. Es gibt eine Spezifikation für alternative Links. Das heißt, ich habe vielleicht den Biertaucher-Podcast, habe jetzt aber einen Feed für MP3, einen Feed für AUG und vielleicht noch in besserer, schlechter Qualität, so in die Richtung. Und dann gibt es noch eben so das Projekt wie diesen BotLove Publisher oder BotLove Publishing Plugin. Das ist ein Plugin für WordPress, wo jetzt wieder nicht so technisch versierte Leute, die einfach sehr guten Content haben und den irgendwie als Podcast publishen wollen, die können dann hergehen und WordPress installieren, das Plugin installieren und dann sehr einfach Audiodaten hochladen und das standardkonform publishen.
Also das Podcasten circa so leicht wird wie Bloggen.
Genau.
Also in der Zukunft, wenn alles mal glatt läuft, dann werden wir einfach das aufnehmen und dann unser File zu Auphonic hochladen. Auphonic sagen, dass er automatisch das an Podlove-Plugin weiterreichen soll von der WordPress-Instanz. Der publisht das wunderschön in konformen XML-Feeds. Auphonic schreibt noch die Kapitelmarken rein, also es wird
und herrlich. Ich habe gesehen, da war in diesem WordPress war so ein riesiger Flutter-Tape. Das heißt, dieses Ding tut dir dann auch automatisch die Flutter-Buttons generieren? Oder
wie das genau funktioniert, weiß ich nicht, aber ich, so wie ich das verstanden habe, kann man dann einfach das Flutter-Plugin von WordPress verwenden und das zusätzlich integrieren, sodass dann die Flutter-Informationen im Feed stehen. Mhm. Weil wir zum Beispiel von Gboard unterstützen das auch schon seit einigen Releases, dass wenn der Feed richtig die Flutter-URL beinhaltet und sich der User im Gboard-Programm einloggt bei Flutter, können wir optional dann auch automatisch oder eben manuell durch den User die Episode flattern. Was den Vorteil hat, dass der User jetzt nicht von sich aus aktiv werden muss, sondern er kann einfach sagen, alle Episoden, die ich höre, will ich flattern, wenn möglich. Und das kann er das Programm automatisch übernehmen.
Das wäre herrlich, weil ich habe jetzt so Flutter einfach starr meine Podcasts abonniert.
Hast du jetzt Flutter eigentlich?
Ich habe jetzt wieder geschafft, Flutter zu zeigen. Ich habe es wieder geschafft anzuwerfen mit anderer E-Mail-Adresse. Es war nicht erfreulich auf jeden Fall. Aber da, ich habe da meine statische Podcast-Liste, ändert sich aber so schnell. Manche höre ich jetzt mittlerweile schon nicht mehr. Das muss ich halt dann immer parallel pflegen. Da wäre natürlich sowas ideal.
Ja, ich setze immer nur händisch ein am Chip oder ich höre mir es an und wenn ich dann irgendwie so mittendrin drauf komme, ja, ist eigentlich eine super Folge.
Dann
gehe ich hin, habe ich die Shownotes und drunter halt Flatter-Button, klick.
Also so semi-gemütlich Automatik-Folgen hören.
Ja, also die meisten Podcasts sind eh so lang. Habe ich genügend Zeit, den Button zu finden.
Und vor allem auf dem mobilen Gerät ist so, du willst jetzt nicht die Shownotes in HTML anzeigen und dann auf den Flatter-Button klicken, dann in den Browser gehen und dort irgendwie das Ganze...
Dort dann nie wieder vergessen haben, wie ich mich anmelde.
Ja, und der Vortrag war jetzt generell über dieses Projekt und mit anschließender Diskussionsrunde irgendwie.
Genau, also wir haben sich eigentlich getroffen, so die Entwickler-Leute von Gboard und eben von der Tim, weil er zufällig in Wien war. Der hat am Vorabend auch noch ein Hörertreffen gehabt.
Das habe ich auch mitbekommen, ja.
Da ist halt eher um die inhaltliche, nicht geekige Seite gegangen quasi und am Freitag dann eben das Treffen, wo es um Entwicklung geht.
Aber er ist jetzt nicht extra für euch nach Wien gefahren, oder?
Nein, er war aus irgendeinem Grund in Wien. Und dann dadurch, dass es gibt auf Podlove auch eine Mailingliste, wo halt so Informationen ausgetauscht werden und dann halt geschrieben, es wäre ideal, sich zu treffen. Vor allem auch, weil die bisherigen Podlove-Treffen, glaube ich, alle irgendwo in Deutschland, wahrscheinlich Berlin, stattgefunden haben. Und für so Leute wie uns ist es halt ziemlich schwierig, dann dort aufzuscheinen. Und von dem her war das eigentlich eine sehr nette Idee, wenn er schon mal in Wien ist, dass wir uns da treffen. Und das hat uns auch sehr geholfen, sehr gefreut.
Apropos neuer Podcast.
Bitte schön.
Eine Frage hätte ich noch. Opus, der ist ein Audio-Codec. Also, ja, weißt du was darüber? Was ist das? Ist das cool? Ist das?
Was ist das?
Wer hat das schon gehört? Nein, nicht. Das ist Opus, ein Audio-Codec.
Live
ist
live.
Aber genau, ja.
Der Name kommt mir bekannt vor. Vielleicht das deshalb.
Mir fällt es noch auf, dass es immer öfters im Podcast fällt, dass es am Wort ist ein Audio-Codec.
Stimmt, das hat Tim Brückdorf hat das einmal erwähnt in dem Podcast, wo ich meine, ja, man kann es raushauen aus MP3, MP4, OGG oder Opus. Keine Ahnung, was das ist.
Ja.
Oder ist das das ist aber nicht das WebM-Ding, oder?
Es soll ein Codec sein, der prinzipiell mal darauf hin optimiert ist, bei Live-Chats immer gute Realtime-Ergebnisse beim Codieren zu erzielen, aber auch gut geeignet sein soll für Podcasts, so eine Art Weiterentwicklung vom jetzigen Orbis-Format.
Speaks.
Speaks heißt das? Die
Sprechweitung? Ja, es gibt das OGG, das eher so für...
Eigentlich einmal nur ein Container.
Der OGG ist der Container und das Orbis ist was drinnen.
Genau. Oder ein Theora, wenn das ein Video ist, ist ein
OGG. OGG ist das Containerformat, Orbis ist dann der Codec für eher Audiosachen oder Musiksachen. Audio ist ja alles. Musiksachen. Und Speaks war zumindest früher eher so der Codec für gesprochene Sachen.
Das ist schon automatisch, glaube ich, bei niedrigen Bitraten schaltet er gleich zumindest der Encoder um. Ich weiß nicht, ob es dann nicht auch mal ein Orbis ist, aber ein anderer N- oder Decoder-Stuff dann verwendet wird.
Kann sein, ja. Und Opus ist, glaube ich, auch was. Für,
Aber sollten wir uns Internet befragen?
Ja, ja, ja. Also wir beginnen das Eis.
Ja, erfinden genau. Kann man ja eh
mal. Ich schaue, dass ich mal die Scholle, also die Eisscholle, die können wir schon das und das nicht mal erzählen. Ja.
Welche Google hat ja irgendwie, wo sie WebM angefangen haben, ja auch angekündigt, dass andere Sachen kommen. War der Audio auch dabei oder haben sie sich mit Warbis zufrieden gegeben?
Das ist eine gute Frage.
Weil also ein Bildformat, wo haben sie irgendwie mal jetzt auch angedacht gehabt? In so einem Internet-Bild-Ding?
Ja, stimmt.
Da ich weiß, was das macht.
Das sind eine dieser vielen Hochzeiten, auf denen nie getanzt wurde von Google, glaube ich. Weil das, ja. Also, da haben sie noch so Testzeiten rausgebracht mit diesen neuen Bildern und wow, wie schnell sich das aufbaut und im Vergleich zu normalen und dann.
Ja, die Frage ist, welche Vorteile. Naja, also PNG ist ja irgendwie schon mal besser als JPEG, aber da ist die JPEGs sind für Internet vielleicht praktisch, weil sie sich langsam aufbauen, aber immer nur genauer werden.
Mhm.
Vom Aufbau her. Andererseits GIF ist super, wenn du animiert haben willst.
Ja. Ich glaube, die ganze WebM-Geschichte ist vor allem auch eine Patent,
ja.
Patentsache.
Ne? Ja, ja, die MPEG-LE, diese Patent-Pool-Verwaltungs-Horror-Mafia irgendwie, die hat ja groß den Daumen drauf auf H264. H264 wird man trotzdem nicht glücklich, wenn man es jetzt irgendwie nicht auf der Hardware hat, wie zum Beispiel beim Raspberry Pi, waren wir ja alle sehr glücklich, dass wir der Grafikchip irgendwie für uns H264 jetzt dekodiert und auch enkodiert, ohne aufzuzahlen. Aber prinzipiell ist das halt immer so eine wackelige Geschichte. Man möchte halt schon was Freieres haben als H264. Das ist halt der Nachteil, dass jetzt schon viel in Chips verbaut ist, das H264 gut verarbeiten kann.
Ja, wenn Google forciert, müssen wir auch irgendwie WebM reinkriegen, nehme ich mal an.
Ja, wenn aber sie das forcieren, das WebM.
Andererseits, WebM ist die Frage.
Wo stolpert man über WebM oder sehe ich
YouTube, nicht? Sonst nicht.
YouTube.
Also irgendwie nur diese Videotech-Dinger vielleicht manchmal.
Okay.
Aber auch nicht so oft, außer YouTube.
Die ganzen Codecs in Hardware gießen ist halt dementsprechend langwieriger als jetzt zum Beispiel.
Es muss einmal ein stabiler Codec sein, der sich nicht mehr ändert. Auch.
Ja, und dann muss das mal in den Chip designt werden. Und bis dann mal Geräte herauskommen, die es unterstützen, vielleicht ist ja irgendeine andere
Art. Ja, es ist schwierig.
Und aus User-Sicht, die sehen ja dann, okay, ich habe dieses H264 und das geht flott und braucht nicht viel Batterie.
Ja. Eigentlich müsste man die Hardware irgendwie mehr auf Einzelpunkte bauen, wie irgendwie der Codec verwendet solche Operationen, die man dann optimieren könnte.
Du meinst, dass das man ist den Chip
einfach eine neue Version von. Ja, es ist wahrscheinlich ist sicher nicht so effizient, aber man hätte vielleicht noch die Chance, dass man besser zum Beispiel eine neue Version von einem Codec rausbringen kann, ohne dass die Hardware-Unterstützung ganz weg ist.
Ja. Da haben wir halt wieder das Konjunktivproblem. Die Industrie zurzeit ist und so auf H264 eingeschossen, dass
es sich. Es gibt ja eh schon lange auch die ganzen Sachen wie die Matroska-Container mit irgendwelchen X-Wix-Sachen oder ähnlichen.
Der MKV, ja.
Das die MKV sind immer für HD öfter.
Wobei das Container-Format ist ja.
Ja, eigentlich es geht. Ist für die Hardware schon ja egal.
Und ich glaube, dass das eh so ist, dass die, ich meine, du wirst nicht in Hardware gegossen H264 dekodieren, soweit ich weiß, sondern es wird wahrscheinlich irgendwelche Operationen geben. Aber dann halt auch Treiber, die dann das Encoding mit dieser Hardware machen.
Ja, es gibt im Grunde irgendwelche Hardware, auch Decoder, die andere Formate, glaube ich, auch unterstützen. Auch für Audio gab es das ja häufiger. Das ist irgendwie kleine Betreiber, die können dann halt MP3 und WMA auf irgendwie beschleunigen noch zusätzlich. OGG sowieso nicht, wegen dem Floating Point. Aber wenn man das ausnutzt, könnte man auch mit anderen Formaten vielleicht Performance-Verbesserungen machen.
Und wenn du sagst OGG, dann meinst du Warbis.
Ja,
genau.
Container und ja.
Es gibt aber auch einen Integer-Warbis-Decoder.
Ja, ich weiß, was ist aus dem geworden? Ich habe das vor langer Zeit einmal gehört, wo es, ich glaube, damals, wo das OpenMoko noch aktuell war, wo sie gemeint haben, ja, aber OGIS ist immer so eine wackelige Sache, weil irgendwie Floating Point haben sie sich gespart oder so.
Und es gibt dieses Warbis EDEC, was wahrscheinlich für Integer Decoder steht. Das Library und die kann das.
War, ich glaub, das wo das neu war, damals habe ich es ausprobiert mit meinem alten Sansa SanDisk Player, weil da ging OGG immer nur mit mehr Stromverbrauch. Und dann gab es diesen Integer irgendwie, der war aber irgendwie trotzdem viel langsamer und dann haben sie angekündigt, jetzt kommt einer, der genauso schnell ist. Dann habe ich aber irgendwie nie was mehr gehört. Vielleicht gibt es ihn ja schon lange und ich verwende ihn schon lange, ich weiß es noch nicht. Haben wir eigentlich eine Liste?
Ja, auf der Liste steht nur noch ein Thema drauf,
habe ich diesmal
das ich nicht aufgeschrieben habe. Aber das haben wir eigentlich eh schon ein bisschen abgefrühstückt. Das war eigentlich diese Firefox-Geschichte, die hat heute eine Story drinnen gehabt. Dass jetzt endgültig wirkliche Smartphones rauskommen im Laufe dieses Jahres. Aber von einer breiten Palette. Das war Alcatel, LG, ZTE, also wirklich Huawei. Das war, hat sich sehen lassen. Und über 17 Telefonieanbieter. Das war heute wirklich eine Bombenmeldung. Ja.
Nachdem irgendwie, ja, das ist ja das, was bei Ubuntu Phone immer so ist. Sie haben es einmal jetzt vorgestellt, das Briefing, aber wieder keine Geräte gesagt, dass sie kommen werden oder ob. Oder man weiß es ja nicht. Vielleicht kommen dieses Jahr noch irgendwann welche.
Das ist es ja. Bevor ein Gerät, bevor ich nicht im Schweinemarkt ein Gerät von irgendeinem dieser neuen kleinen OSs sehe, existiert es für mich nicht. Oder beziehungsweise bei T-Mobile oder A1-Shops.
Ja, das ist ja noch das war ja auch das Problem bei Jolla. Sie haben ja alles mögliche angekündigt, aber explizit wie welche Geräte kommen. Nur, dass es ein Mittelklasse-Gerät wird, aber ja, sie haben auch nicht noch mehr angekündigt.
Ja. Ich habe da noch was Nettes. Ich habe nämlich, das hast du sicherlich auch mitbekommen, den solarbetriebenen Raspberry Pi oder
du hast es von mir gepostet.
Ja, ich habe von dir, ich habe es bei Google Plus von dir weitergeleitet und du hast es dann als Thema gepostet.
Echt?
Ja. Das ist eine Kette. Und unserem gemeinsamen Pseudonym Biertaucher Podcast, aber das habe ich nicht gepostet. Ja.
Ich weiß auch nicht, also musstest du gewesen sein.
Ja, das mache ich immer, wenn ich schnell was posten will, vergesse ich umzuschalten zwischen Horst und
Ja, ja, das geht mir genauso. Ja,
wer hat das ursprünglich gelesen, Florian?
Ich habe es in der Community von Raspberry Pi
gelesen. Bitte, dann erzähl uns doch original, was du da gelesen hast.
Ich? Oh. Also im Grunde, das ist ein kleiner... als Beispiel haben sie gebracht, ich glaube, es war ein FTP oder HTTP-Server oder irgendwas.
FTP.
FTP-Server, wer auch immer einen FTP-Server heutzutage verwendet. Aber als Beispiel, ein Raspberry Pi angeschlossen an irgendeine kleine Solarzelle, also ein Gehäuse mit Solarzelle drauf, Battery Pack, also Akku Pack, irgendwo in die Wiese gelegt, irgendein Funk oder was auch immer, und dann hat man halt seinen FTP-Server irgendwo rumliegen. So als Beispiel. Mhm. Er bringt nur nicht viel, weil da war nicht mal Speicher dabei dafür. Also die SD-Karte.
Ah, okay.
Das war eigentlich nur ein Exempel, man könnte einen FTP-Server machen.
Ja, wobei mich der Anwendungsfall von so einem portablen Raspberry Pi weniger reizt, als vielleicht eine nette kleine USV-Einheit dadurch zu basteln, oder?
Für was mit USV? Ach so, du meinst, dass du ein Battery Pack dazwischen schaltest? Naja, du kannst im Grunde jeden Akku der USB-Geräte powern kann, einfach als USV dazwischen schalten.
Das hast du auch recht.
Das gibt es für 20 Euro.
Das gibt es für 20 Euro, ja. Das ist
ich habe so ein Ding, das schließt einfach dazwischen an, ein USB-Kabel rein, ein USB-Kabel kommt raus.
Ich meine, alles ist cool,
das Ding dann wahrscheinlich ein paar Stunden. Ja, der Akku lädt sich automatisch wieder. Auch wenn du nichts
am Strom. Ja, natürlich.
Am Strom bist. Ja.
Raspberry Pi on the bike. Mit Fahrraddynamo und dann.
Ja,
das Computer. Der fahrende FTP-Server.
Wenn man zu wenig Sport macht, dann geht dann der FTP-Server aus.
Richtig.
Oder man kann es dann
so lange fahren.
Tornclimb drauflaufen lassen.
Mhm, bis die Dokumentation runtergeladen ist.
Ja, genau. Bis die Linux-Distribution runtergeladen ist.
Genau. Naja, away from Keyboard, bitte.
Ja.
Kann man frei runterladen.
Aber ich habe mir gedacht, eigentlich wäre das ja cool, wenn du die musst halt größere Solarzellen machen, dass du die Leistung hast, dass du wirklich nur durch Solarzellen betreibst, also ein kleines Ding. Es braucht ja doch 2 Watt. Also. Und wenn du es in der Nacht auch weiterlaufen lassen willst, und jetzt ist Winter, es ist wenig Sonne, da brauchst du eine riesen Solarzelle.
Ja, aber in Österreich nicht.
Du müsstest gesehen. Eigentlich nur auf Dächer gehen und irgendwelche, es gibt diese 15 Euro 3 Karten, 15 Euro im Monat Flatrate, die gibt es auch als Prepaid angeblich.
Mhm.
Wenn man sie irgendwo kriegt, beim 3-Shop sagen sie, na, bei uns nicht, beim Mediamarkt vielleicht.
Es gibt ja auch das 20 MB Internet.
Genau.
Ah ja, genau.
Da hat der Pepi ein paar coole Beispiele gemacht. Da könnte man ja das automatisch zum Senden von Nagios-Meldungen oder ähnliche Sachen. Oder als SSH-Login, wenn sonst nichts mehr geht. Aber was ich mir gedacht habe, man könnte eigentlich einfach Tor-Knoten überall aufbauen. Man haut das auf ein Hausdach irgendwo, lässt es mal fallen und solargepowert. Am besten noch per Flugzeug mit Fallschirm abwerfen.
Und die Not verteilen sich.
Schön. Aber musst du dazu nicht dein WLAN dann auch betreiben?
Nein. Das geht dann über das
über GSM und Testnet.
Genau.
Ich überlege nur, hast du mit der Solarzelle dann dafür auch genug Strom?
Wenn die Solarzelle groß genug ist, ja.
Segel runter.
Aber ich glaube, wenn du 2 Watt für den Rechner hast, und das Modem selbst braucht nicht so viel mehr. Mhm. Also wenn du sonst nichts angeschlossen hast, baut dir das sogar. 2-3 Watt reicht aus.
Mhm. Hast du was gebastelt mit deinen Raspberries in letzter Zeit, oder?
Nein, also jein. Also ich habe, es war Hackathon im MetaLab. Das hätte ich, könnte ich auch erzählen.
Ja.
ich habe da ein paar Projekte ausprobiert. Also eigentlich wollte ich mit Six-Lobe-Pen, mit den Sachen, was der Harald auch macht, mit den Ostemotik-Sachen, einen bunten LED-Streifen über Six-Lobe-Pen und Core-Protokoll ansprechen.
Mhm. Also dass du das bunte Lichter machen kannst.
Genau, das heißt, ich kann auf meinem Rechner sitzen und schicke dann über den Edge-Router auf irgendeinen LED-Streifen eine Animation zum Beispiel. Und der blinkt dann schön. Ah. Das hat dann nicht so ganz funktioniert, weil mit dem System, was drauf ist, hat es nicht funktioniert, was drauf ist. Ja.
Das Ansprechen.
Naja, es war irgendwie die veraltete Chip-Version von meinem Edge-Router anscheinend und hat irgendwie, sehen die sich noch untereinander noch nicht. Mhm. Und jetzt ist schon viel besser, jetzt sind neue Beispiele im Repo, die wirklich gerade funktionieren und der Harald gibt mir ein neues.
War das das?
Genau das.
Okay, dann werden wir vielleicht einen Link auf dieses Foto auf Flickr posten.
Ja.
Kannst du mir das Foto schicken?
Sehr und cool.
Getestet habe ich das Ganze noch mit einem Arduino, da ging das ganz einfach, dass er über die Schnittstelle halt blinkt. Was ich ausprobieren muss, ist, wie viel Latenz drin ist, ob ich dann zum Beispiel je nach Musik oder so, wenn die Musik auftritt, dass er dann so, das wohin schickt und dann Moodlight macht. Für Video wird es nicht schnell genug sein, weil wenn ein Szenenwechsel ist, kriegst du das über Funk, hat das ein paar hundert Millisekunden Latenz wahrscheinlich. Mhm. Sonst wäre es natürlich auch cool, die Streifen kann man auch in Raspberry Pi draufgeben mit einem günstigen Adapter. Das heißt, wenn das Media Center das abspielt und man irgendwie vorberechnete Sequenzen hat, könnte man sich so ein Moodlight basteln. Dass der Fernseher rundherum zum Beispiel oder dahinter in der ungefähr derselben Farbe leuchtet.
Ja, das ist natürlich schön.
Das ist genau das, was du ja von Sony und so weiter auch kriegst. Das bieten sie dir für teures Geld an. Mhm. Dass sie das, was dargestellt wird, halt vorbrechen und dann irgendwie ein Moodlight machen, dass sie die Stimmung besser machen, dass es ein besseres Erlebnis ist.
Unterstützt wird.
Farben.
Nice.
Ja, und eigentlich wollte ich es mit rein weißen ausprobieren als Beleuchtungszweck. Mhm. Aber ja, irgendwie waren die fast zu teuer oder haben irgendwie anders funktioniert. Ich weiß es nicht mehr warum. Aber ich habe jetzt mit 3 LEDs getestet und es funktioniert mit Arduino mal gut. Und wenn ich dann die neuen Funkdinger habe, wird das auch bald gehen. Hoffe ich. Für Chemnitz ist das hoffentlich soweit. Also Chemnitzer Linux-Tage sind im März, da werde ich es mitnehmen, wenn es fertig ist. Und da ist einer von den Examples.
Ja. Danke für den Tipp. Dann können wir gleich sagen, dass OS Domotics wird nämlich einen Messestand haben auf den Chemnitzer Linux-Tagen. 6. März oder 16. 17. März. Und ja, wer von unseren Hörern nach Chemnitz fahren will oder vor sowieso dorthin zu kommen, sind auf jeden Fall im deutschen Sprachraum die interessantesten Linux-Tage. Ich kann das sagen, ich war schon auf vielen.
Interessantesten in Chemnitz zumindest.
Also ich finde vom deutschsprachigen Raum, ich muss auch gestehen, ich war eigentlich fast exklusiv nur auf deutschsprachigen Linux-Tagen, sind die in Chemnitz sicher die besten.
Ja.
Also nicht die größten jetzt von der Ausstellerfläche, aber die, wo die interessantesten Vorträge sind, die interessantesten Community-Tische.
Also die beste Stimme. Hast du das ja begeistert eigentlich das
Vortrag? Die stecken Graz in den Sack.
Wow. Das ist nicht schlecht, weil Graz ist schon ziemlich gut.
Graz ist nicht schlecht, aber man muss auch dazu sagen, in Chemnitz hängen Plakate für den Grazer Linux-Tag. Also das ist
ich weiß
sprich
nicht,
für Graz.
Ja, also ich weiß noch nicht mal, ob in Graz Plakate hängen.
Aber ich kann es wirklich jedem empfehlen.
Mhm. Und wenn wir schon so bei Events sind,
bitte.
In der ersten Juliwoche ist wieder mal die Europython in Florenz.
Wieder Florenz. Und du wirst wieder hinfahren?
Ja.
Sind wir jetzt schon?
Suchticket schon gebucht.
Ja.
Es war die letzten, also normal ist es so, dass es nur mehr alle 2 Jahre in der gleichen Location ist. Aber dadurch, dass wir jetzt keine andere Location gefunden haben, ist jetzt noch ein drittes Mal in Florenz. Und wirklich sehr schön, Anfang Juli Florenz.
Ja.
Und auch das Hotel, wo das ist und so weiter, ist sehr super. Das Essen, es zahlt sich schon mal wegen Essen aus. Auch wenn man sich gar nicht für Python interessiert. Und wenn man sich für Python interessiert,
das ist
natürlich.
Doch, das bei fast allen Konferenzen ist es so, warum fährt man auf die Pfosten mit einem belgischen Bier?
Und ich weiß nicht, der Florian, du überlegst ja auch hinzufahren, oder?
Ja, ich habe es jetzt schon ziemlich auf der To-Do-List einmal vorgemerkt.
Das heißt, ihr beide seid wahrscheinlich dort.
Hoffentlich, wenn, ja. Ich muss mir das noch ausrechnen,
wie viel es dann wirklich kostet. Und hast du einen speziellen Vortrag, wegen dem du hinfährst, oder etwas Spezielles, oder wirst du gerade einen Vortrag halten?
Ich habe mal beim Call for Paper ein bisschen was eingereicht, mal schauen, ob da was draus wird. Mhm. Wenn nicht, einfach ein bisschen zuhören und netzwerken und Florenz genießen Anfang Juli.
Okay.
Klingt gut. Schöner Lebenthema haben wir heute nicht, oder?
Ich habe absolut nichts schöner gelebt, du?
Ich auch nicht. Ich bin gerade am schöner Leben, was sich aber schon seit einem halben Jahr zieht, aber das werde ich einer der nächsten Male erzählen.
Gibt es Neuigkeiten von deinem Paranoia?
Paranoia haben wir uns noch nicht getroffen inzwischen.
Okay.
Also außer, na, das, was ich das letzte Mal erzählt habe, ist schon der aktuelle Stand.
Ja, dann tue ich mit großem Genuss eine Nerdfrage einwerfen. Thomas, wie war wie war denn der OpenStack-Vortrag am Python-Treffen?
Python-Treffen, gestern, ja. Interessant, sehr interessant. Ich habe nichts mit OpenStack gemacht. Mhm. Der Vortrag war sehr locker und hat mal einen schönen groben Überblick gegeben über die ganzen Komponenten, die Codenamen der Komponenten, wie das Ganze zusammenspielt und was man damit eigentlich machen kann.
Und man kann sich damit seine eigene Cloud machen, oder?
Ja.
Das heißt, beziehungsweise was sind die Anwendungen dafür?
Auch. Genau. Ah, du weißt ja auch das, genau.
Ja, also man kann, es ist, du kannst zum Beispiel, wenn du eine eigene Serverform hast, kannst du halt aufsetzen schnell. Mhm. Oder du hast den Vorteil, du kannst von einem Anbieter zu einem anderen wechseln, ohne dass dich irgendwas ändern musst. Du musst einfach nur in deinen Configs einstellen, nimm jetzt einen anderen Server.
Was sind die einzelnen Komponenten, die OpenStack ausmachen? Ist das jetzt auf dem File-System-Ebene, ist das dann so eine Art WebDAV? Kann man sich das so vorstellen und dann nimmt man für, weiß ich nicht, die API irgendwas anderes? Oder sind das schon fertige Programme wie OwnCloud? Was ist OpenStack eigentlich?
Es ist erst einmal was komplett anderes. Also was OwnCloud als Cloud versteht, ist mal was anderes, als OpenStack als Cloud versteht.
Okay.
Also OwnCloud ist im Grunde ein NAS. Ja. Mehr oder weniger mit ein paar Zusatzfeatures. OpenStack ist eine echte Cloud, also du kannst schneller mal einen Webserver aufziehen oder irgendeine andere Applikation, mehr Rechenzeit für das und auch sagen, ich brauche jetzt 100 mal den Server, weil gerade sehr viel Traffic ist.
Also die echte Cloud, so wie sie ursprünglich gedacht war, also die Internet-Cloud, das Weltcamp,
die Cloud, wie sie von Meteorologen seinerzeit gedacht war.
Ja, oder so. Ja, und?
Also es ist im Grunde so wie Google App Engine, kann man ja auch verwenden, da kriegt man auch die Cloud
von Google,
aber halt nur von Google.
Code laufen lassen kannst.
Genau.
Und du entwickelst dann aber auch gegen Google App Engine APIs.
Mhm.
Das heißt, du kommst dann da eigentlich schlecht weg.
Also eigentlich gar nicht.
Das heißt, ist OpenStack dann so eine Art Runtime-Environment für die Cloud? Kann man sich so verstehen? Kann man sich OpenStack runterladen als Software und irgendwo betreiben?
Ja, du kriegst sie sogar komplett gratis. Also anscheinend ist momentan, kommst du fast nicht um Ubuntu rum, weil Canonical da sehr viel Einfluss nimmt.
Ui, das wird dir nicht schmecken. Mir schmeckt es eigentlich auch nicht, wenn ein Player zu viel Einfluss nimmt.
Du kannst auch, es macht aber auch Red Hat und SUSE mit.
Okay.
Und andere, also du kannst auch zum Beispiel SUSE Enterprise Server nehmen dafür. Das ist aber kommerziell die Cloud-Version. Das heißt, wenn du ein SUSE-System bist, musst du das kaufen.
Okay.
Bei Ubuntu kriegst du es halt so, kriegst ein eigenes Image, kannst du auch installieren und du brauchst anscheinend normal mindestens 3 Rechner. Also 3 Server.
Das heißt, das überhaupt zum Laufen zu bekommen.
Ja, was war da alles dabei? Also mal ein virtuellen Maschinen-Dings, wo alle virtuellen Maschinen halt laufen. Irgendein Aufteilungsding, Management, wie hat es geheißen?
GUI-Dingsbums.
Ja, eigentlich Nova? Dashboard. Genau, Nova, ja.
Nova.
Das macht dann alles da dazwischen und das dritte war die Authentifizierung und ähnliche Ebenen drunter, oder?
Es gibt dann auch irgendwie so Service für Block-Device, wo du dann persistenten Storage hast und dann gibt es diese eher schon in die Richtung API gehende Data Storage.
Wird das heißen, das ist was diese GitHub-hostende Firma
Rackspace,
ja, genau,
Rackspace hat das contributed.
Das ist der Teil, der am besten schon funktioniert und wirklich Enterprise-tauglich ist.
Mhm.
OpenStack offiziell ist es ja auch Enterprise-tauglich seit April 2012 circa, ziemlich genau, weil da zufälligerweise die LTS-Version von Ubuntu rausgekommen ist, die das dann in ihren Server einbauen wollten und deswegen muss es Enterprise Ready sein, offiziell.
Natürlich.
Ja, und die Release-Zyklen sind auch genau auf Ubuntu hingeschnitten. Das heißt, es kommt immer es alle 6 Monate.
Es ist sehr verzahnt mit den Ubuntu-Sachen.
Und ja. Es ist leider auch, was mich fast mehr stört, ist, es ist momentan leider noch sehr verzahnt mit MySQL.
Ja.
Das heißt, es verwendet...
Da wäre MariaDB vielleicht die bessere Variante.
Ja, na allgemein, es sollte einfach unabhängig sein.
Es ist auch unabhängig.
Eigentlich schon, also es verwendet SQL, also diese...
SQL Alchemy?
Genau, die Python-Library für OM-Device-Zeug.
Also, weil ich verstanden habe, alles sehr viel in Python geschrieben, dafür auch Python-User-Group-Treffen mit OpenStack.
Genau. Es sollte anscheinend auch mit Postgres und so weiter gehen, aber es gibt... Er hätte jetzt keine Produktivanwendung gesehen, wo sie schon in Nicht-MySQL eingesetzt wird. Also es muss man schauen, wie gut es dann funktioniert mit anderen.
Da ist noch Entwicklungsarbeit notwendig.
Dass zumindest Testarbeit, vielleicht geht es eh perfekt.
Ja.
Es sollte einmal durchgeschaut werden halt.
Okay. Spannend.
Aber danach, der Hopp noch... Es
ist kurz vorher gemacht. Was hat er
auch? Auch zum Cloud, was war das? PyCloud?
PyCloud.
PyCloud.
Also Py so wie die Zahl, 3, 14, 15 und so weiter. Das ist so ein Webservice, mit dem man in der Cloud Python-Code laufen lassen kann.
Mhm.
Und zwar, ich glaube, die ersten 2 CPU-Stunden sind pro Monat gratis.
Ja, ich glaube schon 2.
Und wir haben im letzten oder vorletzten Python-User-Gruppen-Meeting mal so ein kleines Apfelmännchen gezeichnet auf der Konsole im Textmodus.
Mhm.
Das ist was sehr nett ist, aber das ist halt einfach nur Text. Und das haben wir dann ein bisschen erweitert mit Pygame. Das heißt einfach Pixel für Pixel das Ganze zeichnen. Und Taub hat sich die letzten Tage hingesetzt und hat das Ganze dann so gemacht, dass es in der Cloud läuft, dass er die Berechnung in der Cloud laufen lassen kann.
Nice.
Aber zeichnen tut er nach wie vor am Client dann in Pygame?
Genau, gezeichnet wird am Client, aber die Berechnung, weil die ja beim Apfelmännchen teilweise sehr schwierig werden können oder sehr aufwendig, sagen wir mal so, schwierig, dann aufwendig
ist komplex.
Das heißt, du könntest dann mit einem sehr schwachen, netzwerkfähigen Computer irgendwas sehr Komplexes in der Cloud rechnen lassen und darstellen.
Genau, und die API, das Tolle, aber was ich auch sehr toll finde, ist, dass die API halt sehr, sehr an die Python IDA Tools zum Beispiel angelehnt ist. Und er hat uns das auch dann, der Hop hat uns auch sehr schön gezeigt, wie man das einfach mal lokal macht.
Mhm.
Und dann einfach nur mit ein paar Änderungen, wie man halt über die Ergebnisse drüber iteriert, da muss man ein paar Funktionscalls dazugeben, das einfach in die Cloud verlegt.
Ja, schön, ich glaube, das war eh im Grunde wie Map. Also man macht irgendwie ein Map und für jedes einzelne Element kann er das gleichzeitig auch in der Cloud berechnen lassen.
Genau, also man sagt einfach statt einem normalen Map oder einem IMAP, was halt dann das Ganze lazy macht, einfach ein Map in der Cloud, da gibt er eine Funktion und die Eingabedaten und bekommt dann später, da muss man halt das Ergebnis wieder mit einem zusätzlichen API-Call abholen, die ganzen gemappten Ergebnisse, also die Funktionsergebnisse zurück und die kann man dann lokal drüber iterieren und das in Pygame zeichnen. Was man halt aufpassen muss, und das habe ich auch gestern erwähnt, ist, dass natürlich der Netzwerk-Traffic jetzt nicht zu groß werden soll,
ja, stimmt, darauf muss man
weil dann aufpassen. Kann man das Ganze auch langsamer machen als lokal. Das die ersten, ich glaube, in der ganz ersten Variante hat er gesagt, hat er einfach für jeden Pixel das Ganze in der Cloud berechnet. Und bei 800 mal 600 Pixel ist es dann schon ziemlich viel.
Er hat dann auch ziemlich schnell auf die Stunden gekommen, weil er innerhalb von ein paar Minuten gleich mal, weiß ich nicht, über eine Stunde CPU, also es war keine echte CPU-Zeit, sondern die berechnen das irgendwie, die gesamte Berechnungsding, Empfang der Daten, Berechnung zurückschicken war. Wenn du da gleich mal
Mitspieler mehr, genau,
ein paar auch. Über 100.000 Sachen gleichzeitig hochschickst, dann dauert das.
Mhm. Interessant. Was wären da für Anwendungsfälle möglich, wenn man jetzt über die 2 Stunden geht beispielsweise? Was fällt euch irgendwie spontan was ein, wo wir es super cool wäre zu benutzen?
Apfelmännchen zeichnen.
Ich würde sagen,
mal, du
dann ein Spiel machst mit einer
oder eine Simulation. Genau, richtig.
Und die legst du in die Cloud aus.
Ja, da musst du halt schauen, dass die Latenz das Problem eher... Also wenn die Physik dann
Physik.
Physik.
Also wenn die Berechnung nachher erst irgendwie ein paar Sekunden nachdem du irgendwas tust, dann die Physik einsetzen,
Aber Offline-Berechnung für Physik vielleicht. Also wenn es nicht Realtime Spiel ist, sondern vielleicht
im wissenschaftlichen Bereich.
Also Renderfarmen gibt es wieder extra, kann man auch woanders, also Renderfarmen extra.
Da will man das Renderen dann vielleicht nicht in Python schreiben.
Ja, aber naja, wobei.
Bitcoin meinst
du das, ne? Rendersachen.
Ja, dann. Es gibt dann auch nachdem du die 2 Stunden erreicht hast, kannst du dir Paid Services zukaufen, wo du dann mehr Stunden bekommst.
Und mehr Parallelisierung.
Ja, und du kannst dann auch priorisieren. Also du kriegst auch mehr RAM, wenn du magst, und höhere Priorität für deine Jobs, wenn du das willst. Es gibt verschiedene. Also das kannst du ausrechnen. Bitcoin erneuern.
Das müssen wir schauen. Vielleicht mehr Accounts gleichzeitig machen. Automatisiert anlegen.
Das schon, das ist
ich glaube, das fällt auf, wenn du immer von der selben IP.
Und der Code für dieses ganze Apfelmännchen berechnen, Mandelbrot-Set berechnen. In der Cloud gibt es dann auf Bitbucket unter bitbucket.org/PyUGAT, Python User Group Austria.
Also hat die PyUGAT jetzt ein Bitbucket-Repository?
Genau, da haben wir von den Coding-Dojos ganze drinnen und eben auch Misk-Sachen, zum Beispiel auch die Cloud-Sachen. Da werden wir dann auch den Link hoffentlich irgendwann in die Show Notes reingeben, damit man sich das nicht zusammenreihen muss.
Apropos Coding Dojo, ich glaube im März ist
ja das nächste. Kannst du das ankündigen? Ist auswendig weiß ich nicht. Moment. Ich
glaube 18.
Am 13. Das ist am Mittwoch. 13. März 2013 ist das Treffen wieder ab 18 Uhr im MetaLab in Wien in der Rathausstraße und da werden wir wieder ein Coding Dojo haben. Das heißt, da sitzen immer 2 Leute am Rechner. Der eine tippt, der andere spricht und da lösen wir gemeinsam in der Runde einfache Coding-Beispiele und der Sinn dahinter ist einfach sehr schnell irgendwas zu erreichen mit Test-Driven Development und einfach durch das Programmieren dieser einfachen Beispiele sehr schnell die Python-Skills zu erweitern. Also vor allem auch für Anfänger sehr interessant, aber auch für Fortgeschrittene. Was anfangs sehr einfach klingt, wird sehr kompliziert, wenn verschiedene Leute immer im 5-Minuten-Takt wechselt das Ganze, verschiedene Leute da etwas entwickeln.
Und wird wieder das Lampball da sein, also das dann leuchtet, wenn der Test funktioniert?
Ja, wenn ich es nicht vergesse, werde ich es vielleicht wieder wissen.
Also allein wegen dem Lampball unbedingt.
So, ich weiß nicht, wie es euch geht.
Absolut kein schöner Nebenthema.
Nein, wirklich nicht, weil ich habe ich was geschaut. Na, wie gesagt, ich bin gerade am Fertiglesen eines Buches, das mich in 6 Monate in Verschlag genommen hat.
Das heißt, demnächst gibt es eine Buchzusammenfassung.
Genau, richtig, werde ich das besprechen.
Titel ist noch geheim.
Ja, nein, kann ich schon anteasern. Es ist das Anathem von Neal Stephenson.
Okay.
Aber cool. Ja.
Florian, Thomas, irgendwelche Lifestyle-Erlebnisse, die sie scheren
können. Lifestyle angeschaut haben, Dr. Wu.
Dr. Wu geschaut.
Dr. Yahoo.
Ja, Dr. Yahoo mit Marissa Meyer ist in der Hauptrolle.
Aber jetzt nicht nur mehr on location. Das hast du ja eh mitgekriegt, oder?
No.
Dass die ganzen Yahoo-Mitarbeiter jetzt nicht mehr remote arbeiten dürfen, sondern alle im Yahoo-Office.
Aha.
Entweder du gehst ins Office oder du gehst heim. Also
Waren die Geschädigten mit dem Programmierer, der sich den Chinesen angestellt hat? Habt ihr das gekannt?
Ich glaube, das war andere.
Das war wer andere, ja. Es klingt so danach. Das hätten sie da.
Ich glaube, das war aber auch nicht wirklich angestellt, das war auch irgendwie nur so ein Auftragnehmer von der Firma oder so.
Ja, die das dann wieder so. Es hat so geklungen, als wäre es ein Sicherheitsbeauftragter, der zu Hause arbeitet. Ja, genau. Also ein Sicherheitsbeauftragter oder ein Unterunternehmer, angestellt bei einer Firma, hat sehr hohes Gehalt kassiert, hat Heimarbeit gemacht. Und was die arbeitgebende Firma nicht wusste, ist, dass der seine Arbeit weitergegeben hat an chinesische Programmierer.
Vorsicht, ich glaube, er hat nicht Heimarbeit gemacht, er hat das von der Firma gemacht, das war der Gag dran.
Nein, das war Heimarbeit.
Sicher Heimarbeit?
Und sie sind dann draufgekommen beim Sicherheitscheck, weil sich auf einmal über chinesische IPs Leute ins Firmennetzwerk eingeloggt haben, was ja natürlich nicht so, nicht so gern gesehen wird. Ja, und so sind sie dann draufgekommen. Ende also der Geschichte.
Deswegen VPN zu Hause aufsetzen für die chinesischen Programmierer.
Ja, ich wundere mich eh. Ich meine, der ist so schlau, das durchzuziehen und dann scheitert es an sowas. Aber das hat vielleicht so die Tragik solcher Geschichten liegt in solchen Details.
Oder das sollte nicht der Punkt sein, dass man sowas nicht machen sollte?
Ja, stimmt eigentlich.
Und
ja,
das.
Das auch natürlich. Und, natürlich. Und nicht erwischen lassen. Ja. Nicht machen.
Überhaupt nicht.
So. Na gut, dann würde ich sagen, wir wünschen viel Spaß mit den Bitcoin-News.
Genau.
Im und Interview der Gemeinwohlökonomie.
Schön war es wieder mal und bis nächste Woche.
Bis tschüss. Nächste Woche.
Was soll ich? Rot? Rotes Knöpfchen.
Ja, hallo, liebe Hörer. Willkommen beim Biertaucher-Update, Entschuldigung, beim Bitcoin-Update. Wir sind heute wieder zu dritt, aber mit einer Überraschung. Wir haben unseren Harald mit. Also herzlich willkommen, Andreas, und herzlich willkommen, Harald.
Hallo.
Ja, hallo auch von mir. Wir haben wieder ein paar neue Themen in der Bitcoin-Welt. Ja, womit fangen wir an? Vielleicht fangen wir mit dem Kurs an diesmal wieder, weil da hat sich ja wieder einiges getan. Also wir haben ja vorige Woche noch geredet, oder wir haben uns eigentlich darauf geeinigt, dass wir den Kurs jetzt mal so bei $25 belassen.
Ja, aber irgendwer hat sich da nicht dran gehalten oder irgendwer hat dieses Memo nicht bekommen.
Ja, genau. Ich weiß auch nicht. Also
ja, Kurs ist weiter nach oben gegangen. Wir stehen im Moment bei über 30.
30,3.
Ja. Und es ist kein Ende abzusehen. Wir haben schon darüber georakelt, wie sich das weiterentwickeln könnte, aber im Moment ist alles so zwischen 26 und 32 durchaus drinnen in den nächsten Stunden und Tagen.
Ja, also wir haben jetzt, vorhin schon gesprochen, wir sehen jetzt seit über einen Monat eigentlich einen Trend, der ca. 20% pro Woche zulegt. Und das ist doch deutlich über dem vorigen langfristigen Trendkanal, wo eine Verdoppelung ca. alle 5 Monate drinnen war, über den wir öfter berichtet haben. Und das hat natürlich jetzt auch zur Folge gehabt, dass die Medienaufmerksamkeit ziemlich sprunghaft angestiegen ist. Und auch das Handelsvolumen auf Mt. Gox oder auf den ganzen Marktplätzen. Gerade bei Mt. Gox ist das wöchentliche Handelsvolumen hat erneut das All-Time-High erreicht. Das heißt, das vorwöchentliche haben wir wieder durchbrochen. Wenn auch nur knapp, aber doch. Und man sieht auch, dass jetzt generell eine sehr große Aktivität im Orderbook da ist. Also wenn man sich Mt. Gox die Bit-Seite anschaut, dann sieht man jetzt erstmals über 4 Millionen US-Dollar, die darauf warten, Bitcoins zu kaufen.
Ja, also was man natürlich herausstreichen muss in dem Zusammenhang ist, dass wir ja im Mai 2011 das alte All-Time-High von Juni von 31,90 oder 31,92 genauer gesagt hatten. Und das ist natürlich allen, die sich irgendwie mit Bitcoin-Trading beschäftigen, sehr bewusst. Und ich denke mal, da gibt es durchaus eine gewisse größere Gruppe, die sich fest vorgenommen haben, zu genau dem Preis dann wieder zu verkaufen.
Ja. Ja.
Und auch nach der Standardtheorie sozusagen der Massenpsychologie ist es natürlich logisch, dass der Preis gewisse Schwierigkeiten haben wird, über diesen Markt zu kommen. Das heißt, so gesehen ist jetzt die gefährlichste Zeit oder der gefährlichst mögliche Zeitpunkt überhaupt, um Bitcoins zu kaufen, weil ja die Wahrscheinlichkeit, dass es von 31,90 nach unten geht, doch gegeben ist.
Ja, wobei, da möchte ich vielleicht entgegenhalten, dass natürlich, wie du gesagt hast, das schon von vielen geredet worden ist oder herbeigedacht worden ist, dass eben da so die Grenze ist, ja. Und dass natürlich, wenn sowas bekannt ist, dann viele versuchen, das zu frontrunnen, ja, und zu sagen, okay, na, aber ich bin der Erste, der dann noch viel verkauft,
genau,
bevor wir das erreichen. Und das heißt, wir haben jetzt dieses Wochenende wieder so einen kleinen Weekend-Dip drinnen gehabt, ja, den oftmals Beschworenen, der ist bis auf 28 wieder runtergegangen von über 31. Und jetzt sind wir eben wieder, haben uns wieder erholt und sind wieder über 30. Und ich glaube, dass das war schon relativ viel Volumen. Und ich glaube, das war schon so ein Anzeichen dafür, dass einige das vielleicht jetzt schon versucht haben zu frontrunnen und gesagt haben, okay, 31,92 erreichen wir eh nicht ganz, ich verkaufe bei 31 schon.
Genau, ja.
Und dadurch, dass sich das jetzt aber sehr schnell eigentlich wieder erholt hat und immer noch die Bit-Seite eigentlich sehr, sehr guten Support liefert, auch auf dem hohen Niveau, könnte ich mir vorstellen, dass auch ein durchbrechender des All-Time-Highs von 31,92 jetzt keinen wahnsinnig großes Reversal auslesen würde.
Ja, und was man auch noch bedenken muss, ist, dass bevor überhaupt das über 30 gekommen sind, gab es mehrere Ask-Walls und die sind nicht bewegt worden, sondern gekauft worden. Also das heißt, es ist jetzt nicht nur automatisch rübergeschossen, sondern tatsächlich mit Volumen gekauft worden.
Ja. Nein, es ist auf jeden Fall spannend und ich persönlich würde sagen, es ist wahrscheinlich weniger risikoreich, bei 32,5 dann Bitcoins zu kaufen als bei 31,5, weil wenn der Preis es schafft, über die Marke zu gelangen, dann werden sich viele, die verkaufen wollten, ursprünglich vielleicht einfach doch anders überlegen und sagen, ah, wenn es jetzt noch höher geht, dann warten wir halt nochmal ab.
Genau, ja.
Ja, gut. Aber okay. Auch jetzt in der nicht auf der Dagobert Duck Front der geizigen Trader, sondern auf der Elfenbein-Wiese der Open Source Programmierer hat sich ja noch mehr getan in Wahrheit, oder?
Genau, ja. Da hat es einige Releases gegeben. Wie schauen wir da aus? Harald, magst du machen?
Ja, also das erste ist einmal, dass der 0.8.0 Bitcoin QT Client jetzt schon langsam an Verbreitung gewinnt, also nicht nur released ist. Ja, aber das habt ihr ja eh schon das letzte Mal besprochen,
ich
oder?
Ich bin mir nicht sicher.
Oder war das noch
der Release? Da war noch die RC draußen und jetzt ist der Final Version sozusagen draußen. Und ja, wenn man sich den neuen Client holt, den Bitcoin Client, muss man jetzt ein bisschen reindexieren. Das dauert, das läuft jetzt gerade bei mir auf der Platte. Da muss er jetzt quasi einige 10.000 Blöcke neu in ein neues Datenformat überführen.
Ja, also die alte Datenbank ist ausgetauscht worden durch eine neue und es gibt daneben zwei Indexe für die Daten, die aus der Blockchain interessant sind für den Client. Und dadurch, dass die viel effizienter sind, ist die Festplattenaktivität viel, viel geringer als noch beim alten Client. Also das Bottleneck ist dann tatsächlich wieder das Netzwerk.
Ja, beziehungsweise die CPU.
Oder sollte das Netzwerk sein.
Je nachdem, auf welche Hardware man so läuft.
In meinem Fall nicht. Ja.
Also beim Reindexieren ist es sicher nicht das Netzwerk, muss man auch sagen. Also Reindexieren geht ohne Netzwerk.
Ja.
Genau, ja. Also wenn man sich anschaut, jetzt in der einen Woche, in der eben Bitcoin QT 08 herausgekommen ist, da waren alleine über SourceForge die Binaries schon bei über 42.000 Downloads in einer Woche. Also es ist doch relativ viel, wenn man davon ausgeht, dass da wahrscheinlich kaum Doppelte drinnen sind, dass das nur ein Subset derer ist, die den vollen Client verwenden, die das über SourceForge beziehen, weil die meisten haben es wahrscheinlich über irgendwelche Packages beziehungsweise über GitHub. Und dann muss man noch bedenken, dass ja auch die Bitcoin QT User überhaupt nur ein Subset von den ganzen Bitcoin Usern sind, weil ich wage zu behaupten, dass die meisten heutzutage schon Blockchain Info oder ähnliche Lösungen verwenden. Es gibt ja mittlerweile schon viel mehr Clients oder Möglichkeiten, Bitcoin zu verwenden als noch vor ein, zwei Jahren. Also da finde ich die 42.500 Downloads in einer Woche nur von dem schon relativ beachtlich.
Ja.
Ja, und was auch interessant ist für...
Ich schaue gerade die blockchain.info-User nach.
Was ganz interessant ist, also ich werde manchmal gefragt, na, macht es Sinn, den normalen Bitcoin-Client einfach laufen zu lassen, um das Netzwerk zu unterstützen, auch wenn man jetzt kein Miner ist. Und in der Vergangenheit muss man ja sagen, dass die Antwort ist eigentlich, naja, es bringt eigentlich nicht besonders viel. Aber jetzt im Moment würde ich das wieder revidieren, sagen, ja, wenn jemand das Bitcoin-Netzwerk unterstützen möchte, soll er ruhig die normale Bitcoin-Wallet laufen lassen, möglichst auf einem Computer, der immer online ist und gut verbunden ist mit Internet und am besten auch den Port nach außen freischalten, dass man sich zu ihm verbinden kann. Und dann gibt es nämlich jetzt die Möglichkeit für mobile Clients, sich mit diesem neuen 0.8er zu verbinden. Und die haben jetzt erweiterte Kommandos zur Verfügung, um für mobile Clients ein spezielles Datenset sich schicken lassen zu können, um den Download zu beschleunigen. Also das geht jetzt nur mit der neuesten Version. Und das ist jetzt schon etwas, wo man das Netzwerk unterstützen kann, einfach die 0.8-Version laufen lassen. Und die mobilen Clients laden sich dann von quasi deinem Client direkt nur seine Daten, die für ihn relevant sind, runter. Also das Ganze heißt dann Bloom-Filtering, ja. Wo dann quasi ein Bloom-Filter-Datensatz übertragen wird.
Mhm. Ja. Ja, und das ist, was du jetzt angesprochen hast, das ist das neue Release von Bitcoin J07, auf dem auch die Bitcoin Wallet in der neuen Version 2.41 aufbaut, von Andreas Schildbach.
Genau, die habe ich auf meinem Tablet ausprobiert.
Generell noch einige.
Und die ja hat eben schnelleren Download, wenn sie sich mit 0.8er Servern sozusagen verbinden kann. Ja, ein bisschen ein aufgepeppteres noch, minimal aufgepepptes User-Interface und überhaupt allgemein awesome Empfehlung für jeden, der irgendwie sinnvoll Bitcoins verwenden will, mit einer guten Performance, ohne jetzt wahnsinnig seinen Computer zu belasten, ist das auf jeden Fall ganz interessant. Und dann hat man das Mobil auch gleich dabei, wenn man, weiß ich nicht, jemanden eine Spende zukommen lassen will, einen Bettler auf der Straße oder so. Dann kann man ihm gleich Bitcoins schicken.
Ja, genau.
Das nächste wichtige Ziel für Bitcoin J, was ich jetzt gerade gelesen habe, ist übrigens, dass die Wallet verschlüsselt ist. Das ist dann für 0.8 geplant.
Ja, genau. Also verschlüsselt ist sie ja...
Relativ nützlich sein kann, wenn man das Handy verliert.
Ja, na, indirekt ist sie ja verschlüsselt, glaube ich, durch Android selbst auch, oder? Also wenn ich das richtig...
Nicht notwendigerweise. Ja, nur wenn man den gesamten Speicher verschlüsselt.
Ja,
das macht man normalerweise ja nicht.
Naja, aber wenn du...
Ja, aber wenn du ein geroutetes Phone hast, dann hilft das auch nichts.
Dann hilft das auch nichts, okay, ja.
Ja, bei einem verlorenen Telefon kann man... die Entwicklerschnittstelle über das Recovery-Menü aktivieren und dann die Daten auslesen.
Ja.
Das ist halt momentan so nochmal ein Problem.
Na, was ich gemacht habe zum Beispiel bei meiner mobilen Wallet, ist, man kann ja den privaten Schlüssel exportieren und den habe ich dann auf meinem Desktop gleichzeitig importiert. Das heißt, falls irgendwas sein sollte, falls ich mein Telefon oder so verliere, kann ich einfach das Geld wegüberweisen. Wenn jetzt nicht der Dieb ganz schnell ist und
ja, das ist auf jeden Fall
klaut, dann habe ich trotzdem.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, dass man das macht.
Wobei, da möchte ich ein bisschen davor warnen. Also, wenn man das einfach so importiert, dann kann es sein, dass Bitcoin QT die auch ausgibt, ja. Wenn man nicht separat mit irgendwelchen Coin-Control-Mechanismen arbeitet, um zu verhindern, dass der verwendet wird, beziehungsweise wenn man nicht ein separates Wallet-DAT dafür anlegt, je nachdem, wie gesagt, welchen Client man verwendet, aber ich würde jetzt davon abraten, dass man das so pro forma mal importiert bei sich daheim, weil dann kann es sein,
Man muss auf jeden Fall wissen, was man tut damit. Ja. Also was ich gemacht habe, ist, nachdem ich das importiert habe, einfach mal so, wenn ich dann mit dem Desktop was ausgibt, checke ich nachher nach, ob die Coins jetzt auf dem mobilen Device noch dort sind und wenn nicht, dann schicke ich mir halt neue. Ja. Also, okay. Das ist ganz pragmatisch, ja.
Ja.
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja.
Oder man verwendet blockchain.info und dort im Advanced-Menü hat man auch die Kontrolle darüber, woher die Bitcoins kommen.
Also ich würde empfehlen, einfach die Wallet dort verschieben, eine neue erstellen lassen, dort importieren und dann wieder zurück verschieben und wenn man es braucht, dann einfach mit der starten und wegüberweisen.
Ja,
das ist wahrscheinlich das Einfachste. Das oder die, noch besser. Noch besser ist natürlich, den Key in einer separaten verschlüsselten Datei, in einem Passwort-Storage oder so zu halten und dann importieren, wenn man ihn wirklich braucht.
Genau. Ja, wir haben dann noch interessante andere Sachen gesehen in der Bitcoin-Welt. Und zwar haben einige von uns dieses Video von einem Bitcoin-ATM gesehen. Da kann man jetzt, schauen wir mal, ob wir da den Link dazu herausfinden. Da kann man Bitcoins bekommen, indem man Bargeld in einen kleinen Automaten hineinschiebt. Und das hat eigentlich ziemlich praktisch und User-Interface-mäßig sehr einfach ausgeschaut. Also man scannt quasi einen QR-Code von einem Handy, das man vor den Automaten hält und schiebt Geld hinein und dann kommt das Geld auf das Handy drauf. Und damit ist die ganze Sache erledigt. Und das wurde präsentiert bei einer, ich glaube, libertären Konferenz oder so.
Dem Liberty Forum ist eine jährliche Konferenz vom Free State Project. Und ja, das Ganze ist in New Hampshire entstanden, in den USA. Und ja, die planen, die Maschinen zu, in größeren Mengen zu produzieren. Also sie peilen so 1.000 bis 1.500 Dollar Kosten pro Maschine an und möchten das dann ja im Prinzip USA-weit vertreiben und ja bei diversen Geschäften oder Casinos oder was auch immer das aufstellen. Ja.
Na, das halte ich eigentlich für ein super, super Konzept in der Form. Natürlich wäre es auch noch interessant, das Ganze umgekehrt zu machen, aber ich glaube, die Richtung ist allgemein schwierigere, sozusagen Bitcoins einfach für Cash zu bekommen. Und wenn es solche Maschinen gibt, finde ich das schon mal super.
Ja, wobei ich würde es wirklich, also weil der Schritt ist dann nicht mehr so groß, dass man das in zwei Richtungen macht. Ich meine, klar, die Mechanik muss ein bisschen aufwendiger sein, das stimmt, aber wenn ich schon so ein Bitcoin-ATM mache, dann wäre der Two-Way natürlich wirklich sehr nett. Ja?
Also, ja.
Ja, weil dann ist es ein richtiger ATM.
Richtig, ja, richtig, weil normalerweise versteht man ja unter...
Weil normalerweise kommt immer Geld raus und nicht Geld rein.
Exakt.
Ja, da kommt ja auch Geld raus, ne? Du schiebst ja irgendwelche lustige bedruckte Papierscheine rein und du kriegst Geld raus, ne? Ja, na, jedenfalls eine sehr nette Idee.
Ja, die wichtigsten Themen haben wir schon mal durch, oder? Wie schaut's aus?
Ja. Schauen wir nochmal die Liste durch, ja. Ja, ansonsten können wir nochmal darauf hinweisen, auf unser nächstes Bitcoin Austria-Treffen. Das wird aus eurer Sicht als Hörer wahrscheinlich am nächsten Dienstag sein, also am 5. März.
5. März.
Wieder ab 18:30 Uhr im MetaLab. Und da wird es wieder einen Einführungsvortrag am Anfang geben und dann ab 19 Uhr wird wieder alle möglichen Diskussionen rund um Neuigkeiten in der Bitcoin-Welt und was sich so getan hat und an Projekten gefeilt und ja, sind wieder alle herzlich eingeladen. Wie gesagt, 5.3. 18:30 im MetaLab.
Okay, ich denke mal, wir belassen es erstmal dabei, bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal beim Bitcoin-Update. Ciao.
Bis in einer Woche. Ciao.
Tschüss. Ciao.
So, okay, Interview mit Nikolai Georgiev. Georgiev, der gerade am Gemeinwohlökonomiekongress an der BOKU Wien war.
Ja, also das hieß Solidarischer Ökonomiekongress und es gab sehr verschiedene Themen, auch die Gemeinwohlökonomie, Entwicklung von der solidarischen Ökonomie, von der Umsonstökonomie, der Open Source Ökonomie. Eigentlich im Endeffekt alles, was etwas für ein sinnvolleres Leben führt.
Ja. Schöner Kapitalismus. Also schöner als der derzeitige Kapitalismus.
Ja, also irgendwas, was Besseres für uns alle ist. Und man merkt wirklich, dass wir nicht nur auf eine Stufe arbeiten und leben sollen. Das heißt, nicht nur umsonst Ökonomie oder nicht nur Gemeinwohlökonomie, sondern wir brauchen wirklich Aktionen in den verschiedenen Stufen von Engagement.
Okay. Jetzt zu dir. Du bist aus Darmstadt, aus Deutschland, extra hergekommen nach Wien für diesen Kongress?
Ja, also ich habe in Darmstadt in Sudan gearbeitet. Jetzt wohne ich zurzeit in Karlsruhe.
Okay.
Und bin ja von Deutschland zum ersten Mal in Wien.
Okay. Und warst du der einzige internationale Teilnehmer oder warst du sozusagen nicht alleine? Gab es mehrere Leute?
Nein, es gab schon mehrere aus Deutschland. Also schon viele eigentlich aus Deutschland.
Ja.
Die meisten, die ich kennengelernt habe,
waren aus Deutschland. Also sagen wir so, waren auch Österreicher da?
Ja. Und es gab auch zwei Frauen aus Spanien.
Okay.
Da bei der solidarischen Ökonomie geht es auch um Genossenschaften, Kooperativen. Und die waren von dem Kooperativ Mandragon. Mhm. Das ist sehr, sehr groß und sehr berühmt in Spanien.
Okay.
Ja, also es ist fast wie eine Genossenschaft. Und ja, also aus anderen Ländern kann ich mich jetzt nicht erinnern.
Okay, und die Sprache auf der Konferenz war Deutsch, oder?
Ja, war Deutsch.
War Deutsch, okay. Dann, ich habe gesehen, es hat eine gemeinsame Küche gegeben, also wo man, glaube ich, einfach so hingehen konnte und essen, ohne zu zahlen.
Ja,
war das nur am letzten Tag oder war das Standard?
Nein, das war die ganze Zeit.
Die ganze Zeit.
Also die ganze Veranstaltung ist auf Spendenbasis basiert. Also wenn man möchte, kann man schon für das Erhält auch spenden.
Man hätte aber auch so spenden können, ne?
Ja.
Ohne.
Und das Essen war lecker. Das Essen war wirklich gut.
Okay. Und du hast es ja noch verstärkt, nicht nur, dass du sozusagen fürs Essen nichts zahlen hättest müssen und keinen Eintritt, schätze ich, sondern du hast auch fürs Schlafen nichts gezahlt durch Couchsurfing, ne?
Ja, ja. Also für die Leute, die Couchsurfing nicht kennen, das ist eine tolle Website, wo verschiedene Leute sagen, hey, ich könnte einen oder zwei Schlafplätze anbieten und sozusagen, ja, das ist willkommen. Und das ist viel besser, als in einem Hotel zu gehen, weil du kennst sofort die lokalen Leute, die in dieser Stadt wohnen.
Man muss aber dazu sagen, es ist üblich, dass du bei Couchsurfing nichts verlangst, also wenn du jetzt Gäste hast.
Nein, oder? Alles ist so freiwillige Basis. Mhm. Du kannst auch Leute sagen, hey, also wenn du schon eine Anfrage für Couchsurfing kriegst, du kannst sagen, sorry, aber das passt mir nicht. Mhm. Ja, du kannst auch einfach absagen.
Okay.
Keine Bindung. Aber natürlich, ja, wenn du schon zusagst. Ja. Einfach offene menschliche Beziehungen. Und das funktioniert schon seit 6, 7, 8 Jahren. Das läuft schon sehr gut.
Ja. Hast du jemals ein schlechtes Erlebnis gehabt bei Couchsurfen?
1%?
Ja,
was ist oder passiert? Weniger als 1%. Zum Beispiel einen Freund von mir, der war nicht zu Hause, aber vier Mädchen, also vier Teenagers, haben ihn gefragt, ob sie bei ihm bleiben können. Mhm. Und er hat zugesagt und den Mädchen einfach den Schlüssel gegeben, sein Zimmer. Und er war nicht da. Und die Mädchen sind dann irgendwann rausgegangen von seinem Zimmer.
Mhm.
Und dann in der Nacht mit noch vier Jungen zurückgekommen und haben angefangen, einfach Party in seinem Zimmer zu machen. Und dann seine Mitbewohner haben ihn angerufen, hey, weißt du, was passiert in deinem Zimmer? Und dann er hat einen von diesen Mädchen angerufen und gesagt, hallo, ich habe dieses Feedback erhalten, bitte raus.
Mhm.
Und dann die sind rausgekommen, aber sein Fernglas ist einfach verschwunden danach.
Aye.
Und das ist eine so schlechtere Situation, das von einem Freund passiert ist. Und das könnte man vermeiden, wenn man schon aufpasst, vier jüngere Teenagers mit nicht so gut ausgefüllten Profilen und dass man die allein nicht im Zimmer reinlässt.
Ja. Okay. Aber dir persönlich ist nie etwas Schlechtes passiert?
Nee, alles schon. Das ist erstaunlich. Ja. Und eigentlich Österreich hast du auch erfahren. Und ja, also wirklich, das zeigt, dass wenn man schon sagt, hey, ich bin offen, und wenn man schon sein Vertrauen an den anderen Menschen gibt, dann können die zwischenmenschlichen Beziehungen wirklich gut sich entwickeln.
Okay. Ja. Zum Kongress jetzt, ich nehme an, da ging es nicht in erster Linie um Couchsurfing, ja, sondern um andere Projekte.
Ja.
Und gab es da Projekte, dass sozusagen Leute ein Arbeitsmodell gefunden haben, also ein Modell, wo sie eine Grundversorgung haben und eine Art Arbeitsplatz, aber auf solidarischer Basis?
Ja.
Also im Prinzip eine Kolchose.
Ja, ja.
Oder war das was eher das so kleine
ist noch,
Projekte?
Das ist noch in Entwicklung. Also es gibt mehrere Projekte, die in diese Richtung gehen. Mhm. Das, was man merkt, also man kann schon Teil von den Grundbedürfnissen decken, aber ja, nicht alles.
Nicht alles, ja.
Und die Projekte, zum Beispiel ein Thema ist, ob man bei solchen Projekten sich von dem Geld entkoppeln kann.
Ja.
Und der Schluss, dass man sich von allen Projekten herausziehen kann, ist, dass man kann sich nie wirklich von dem Geld entkoppeln.
Okay.
Aber es ist gut, wenn man mit kleineren Schritten anfängt. Mhm. Und es gibt schon bestimmte Projekte, die auf die Weise so sehr klein anfangen. Also nur bestimmte Beziehungen zwischen den Menschen sind ohne Geld. Mhm. Und das Feedback davon ist schon sehr gut.
Okay.
Ja. Also zum Beispiel, es gibt das Leihladen in Berlin.
Ja.
Das ist ein Laden, wo man einfach seine Sachen kostenlos lassen kann.
Ja.
Sachen, die man nicht so oft braucht.
Ja.
Und andere Menschen können einfach in dem Laden gehen, die Sachen rumschauen, und wenn die irgendwas brauchen, die können das einfach nehmen.
Okay.
Und
die Eigentumsfrage, verlierst du dann das Eigentum an dem Gegenstand oder ist es immer noch dein Eigentum, nur hast du es verliehen?
Also offiziell, ich vermute, dass die Sachen gehören dem Verein.
Okay.
Und das gehört niemandem, sondern die werden einfach ausgeliehen für bestimmte Zeit. Und dann kannst du die zurückgeben. Mhm. Aber auch der Leila Laden, die haben auch die Möglichkeit, Sachen zu verschenken.
Okay.
Und es gibt zum Beispiel einen Teil von dem Raum, alles ist zum Verschenken, mhm, und die anderen zwei Teile sind zum Ausleihen.
Okay, und musst du dann Mitglied werden im Verein, um dir Sachen ausleihen zu können?
Ja, ich vermute schon, vielleicht okay, das ist ein Grund wegen der Bürokratie, mhm, aber ich weiß nicht, ob man was bezahlen muss, aber ich vermute nicht. Also ich vermute, dass die haben so gemacht, dass die Barrieren zum Eingang dafür sind, ja, fast null.
Ja. Und der Verleihladen funktioniert, also die Sachen kommen auch wieder zurück, oder fährt dann irgendein Großhändler mit dem Lastwagen und
also, nee,
verschifft einmal alles.
Nee, also die haben eigentlich fast vor einem halben Jahr gestartet, mhm, und es ist meistens community-driven, also Menschen, okay, die
sich kennen auch ein bisschen.
Nicht kennen, sondern das Prinzip verstehen.
Mhm. Okay.
Ja. Und es gibt auch von einem Teil in dem Laden größere Werkzeuge, mhm, also auch Maschinen und einfach Sachen, die man nicht so oft braucht, aber ab, ja, und zu.
Okay. Ist über irgendeinen Trend geredet worden auf dem Kongress, wenn man jetzt an Spanien denkt, Wirtschaftskrise und so und die Logierungen und Arbeitslosigkeit, so kann man da sagen, dass die, wie soll ich sagen, dass solidarische Konzepte vom Wohnen und Arbeiten dort jetzt populär werden bei Leuten, die vorher nichts davon wissen wollten, weil sie zu reich waren dafür sozusagen.
Ja, also das war kein Hauptthema,
ja,
aber soweit ich persönlich weiß, das passiert schon. Mhm. Also in Griechenland, ich habe auch Videos gesehen und bestimmte Personen haben mir gesagt, dass die haben die Zeitbank eingeführt.
Zeitbank?
Zeitbank.
Okay.
Das ist, wo man...
Also du tust deine Arbeitszeit sozusagen, ja, tauschen?
Ja, also man könnte eine Stunde zum Beispiel jemanden beim Renovierung helfen, mhm, und dann diese Stunden könnte man dann benutzen, dass jemand mir selbst zum Beispiel Mathematik beibringt.
Okay.
Und das ist auch eine Entkopplung von dem Geld, das zum Beispiel in Griechenland, ja, die Situation so wird. Und ja, also solche problematischen Regionen, die, ja, die haben auch keine Wahl und die gehen auch in Richtung solidarisches, mhm, Leben.
Jetzt gibt es dann dieses Stichwort Gemeinwohlökonomie. Ist das eine, hat das eine eigene Bedeutung oder umfasst das nur alle diese solidarischen Modelle?
Ja.
Ich nehme jetzt einmal an, Hausbesetzen gehört nicht zur Gemeinwohlökonomie, oder?
Also, ein Haus zu besitzen.
Besetzen.
Ah, zu besetzen? Oh, das ist nicht so gedacht. Aber du fragst jetzt, was die Gemeinwohlökonomie, ja, ist im Endeffekt. Ja, die Gemeinwohlökonomie sagt einfach, dass das Streben von einem Unternehmen sollte nicht nach Profit sein,
okay,
sondern nach Gemeinwohl.
Mhm.
Also ein Unternehmen sollte sich nach
Gemeinwohl streben. Für die Gesellschaft sozusagen.
Ja, und dieses Streben, so wie zurzeit Profit, das Streben von Profit wird durch wie viel Geld ich gemacht habe, wird bei der Gemeinwohlökonomie damit gemessen. Also wie viel Gemeinwohl Werte habe ich geschafft.
Okay.
Und diese Messung basiert auf Grundwerte, die zwischenmenschliche Beziehungen stärken. Mhm. Also Menschenwürde, Solidarität, demokratische Mitbestimmung und Transparenz und noch weitere zwei Grundwerten. Und für jeden von diesen Grundwerten werden geschaut, die Leute, die in Berührung sind. Das heißt, in einem Unternehmen, das wären die Lieferanten, also von den Menschen, von denen ich Ressourcen für das Unternehmen erhalte. Das ist eine Berührungsgruppe. Andere Berührungsgruppe sind überhaupt die Menschen, die im Unternehmen sind. Und dann die Kunden, die anderen Unternehmen, mit denen ich in Beziehung stehe, und die Gesellschaft und die Natur. Und es gibt eine Matrix, die genau diese Grundwerte mit den Berührungsgruppen, so, wie heißt es?
Keine Spalten hat.
Ja, Spalten hat, und so kann man die verschiedenen Spalten messen. Zum Beispiel gibt es demokratische Mitbestimmung in dem Unternehmen. Handle ich solidarisch mit anderen Unternehmen? Und dafür kann man schon Punkte vergeben. Und man könnte maximum 1000 Punkte erreichen. Und wenn das schon gewertet ist, das schafft einfach die Transparenz.
Okay.
Also der Kunde, oder eigentlich jeder, weiß, wie viel ein Unternehmen zu Gemeinwohl beiträgt.
Okay.
Durch diese Punkte, durch die Punkte.
Und das Verfahren, wie ich das berechne, ist also genormt und vergleichbar?
Ja.
Mhm.
Ja.
Okay.
Und die Bewegung existiert schon seit 2-3 Jahren, aber okay, das wächst enorm.
Und ich nehme an, es gibt jetzt das Berufsbild des Gemeinwohl-Consultants, der dann zu einem Unternehmen geht und denen erklärt, ja, wie sie das berechnen sollen und dafür echtes Geld verlangt. Ein paar Punkte.
Ja, es gibt auch diese Rolle, und ich vermute, das wurde eingeführt, damit es die ganze Bewegung sich ein bisschen nachhaltiger und professioneller, mhm, entwickeln kann. Und ja, die Bewegung wurde hier in Österreich gestartet und entwickelt sich sehr gut in Deutschland, in Spanien auch, mhm, und in den letzten Monaten auch in den USA.
Und hat die Bewegung einen internationalen Namen, weil Gemeinwohl funktioniert ja nur in Österreich?
Auf Englisch, ja, ist Public Welfare Economy.
Public Welfare Economy, okay. Und gibt es eine zentrale Webseite, bei der man sich darüber informieren kann?
Ja, es ist gemeinwohl-ökonomie mit oe.at.
Okay, also eine österreichische Webseite.
Ja.
Okay, ja. Ja, gut. So, danke, Nikolai, für das Interview.
Ja, danke schön.
Und wir reden off the record weiter. Oder wolltest du noch was sagen?
Ja, das ist okay.
Das ist okay, passt.